Gut, läuft.
Okay, super cool.
Achso, ich muss ja was machen.
Lies und das, der Buchpodcast.
Hallo, guten Tag auch.
Man könnte meinen, ich mach's absichtlich, aber nein, ich mach's nicht absichtlich, dass ich nie die Knöpfchen drücke. Also vielleicht solltest du das mal übernehmen. Wieso mache ich das eigentlich? Wieso ist das mein Job mit den Knöpfchen?
Weil es ja auch Spaß bringt, weißt du, die Knöpfe unter sich zu haben,
ja,
und all die richtigen Knöpfe drücken zu können, verstehst du? Ohne dich geht hier gar nichts.
Ah.
Ja, hallo Larissa.
Hallo Christian, wir sind mittlerweile bei Folge 23 und wir gehen ganz stark auf unseren ersten Geburtstag hin, ist mir aufgefallen. Wir haben ja im Dezember angefangen, also insofern siehst du mal, haben wir schon ziemlich lange jetzt durchgehalten und ganz viele Bücher gelesen. Ich glaube, ich schaffe dieses Jahr meinen Leserekord seit 1993.
Aha, ja, du führst ja auch immer gut Buch.
Ja, genau, es muss ja alles festgehalten werden.
Du, wie der Josua, der Buchhändler aus Baden-Baden, ja, eigentlich hier bei mir um die Ecke, die Straße runter, und ich habe ihn noch nie getroffen. Das geht, ich war noch nie da. Auf jeden Fall, der führt ja wirklich ganz akkurat und hatte letztes Jahr, hat er uns erzählt, einen Rekord aufgestellt mit, wie viele Bücher hat er gelesen?
Ich weiß es nicht mehr, aber es war so unglaublich viel.
Über 200, oder? Oder täusche ich mich? Oder ist das zu viel?
Auf jeden Fall wahnsinnig viel.
Ja, unglaublich. Aber gut, es ist sein Beruf. Kann ich auch verstehen.
Ja.
Kann ich auch verstehen.
Einerseits bewundernswert, wenn jemand sich nicht von Instagram und Netflix ablenken lässt, offenbar.
Ja, aber da ist er ja auch aktiv, so ist es ja nicht.
Aber Wahnsinn, ja. Naja, gut. Ich bin jetzt, glaube ich, bei 45 oder so dieses Jahr und das ist für mich schon sehr viel. Also da freue ich mich total, dass ich das hingekriegt habe, zumal da ja auch ein paar dickere dabei waren. Und dann, wenn man dann überlegt, das ist ja nur das Lesen und wie es andere machen mit dem Schreiben. Ich habe von einem Mann gelesen, der hat 120 Bücher in 2 Jahren geschrieben.
120 Bücher in 2 Jahren.
In 2 Jahren. Aber dann kam raus, es war doch nur mit KI.
Ah, und ich dachte so, Groschenromane. Weißt du?
Ja,
so. Aber
ja,
selbst das wäre wahrscheinlich eine Errungenschaft.
Also es ist ja wirklich erstaunlich. Ich habe gestern in der Tat mal rumexperimentiert mit ChatGPT und gesagt, schreib mir mal ein Buch oder mach mir mal ein Exposé oder so eine Gliederung, habe ich gesagt, glaube ich, wie eine Geschichte aussehen könnte. Und dann habe ich ihr oder ihm, ich weiß nicht, ist ChatGPT eigentlich männlich oder weiblich?
Natürlich.
Weiblich.
Oder? Ja. Die ChatGPT. Es ist ein Das. Es ist ein Neutrum. Das.
Okay. Dann habe ich ihm, dem Das, nur kurz gesagt, wer die Hauptpersonen sind. Und dann hat er mir eine dermaßen gute Gliederung geschrieben, dass ich jetzt echt überlege, ob ich dieses Buch schreiben soll. Ja,
okay.
Mal gucken. Genau. Aber für alle die jetzt irgendwie das Gefühl haben, sie kommen nicht zum Lesen und sie hören lieber, habe ich auch was Tolles gefunden. Und zwar durch Zufall bin ich in der ARD-Audiothek rumgegeistert. Das ist ja sozusagen die Mediathek nur zum Hören von der ARD. Also da läuft alles rein, was man von der ARD, von allen dritten Programmen, wie man so schön sagt, hören kann. Alle Podcasts und auch ganz viele Reportagen und so. Und da kann man Elke Heidenreichs aktuelles Buch Altern hören. Also komplett. Und von Dana von Sofrieden nochmal von vorne. Also die Links stelle ich euch auf liesunddas.com.
Wie
und
heißt
auch hier
sie?
In
Dana
die Shownotes.
Dana von was?
Sofrieden.
Habe ich noch nie gehört.
Echt? Doch, die ist ganz, ganz bekannt momentan. Ist eine deutsche Autorin. Ich habe auch ihr letztes Buch gerade gelesen. Die hatte Otto damals, glaube ich, gemacht. Ich weiß nicht, ob du das kennst.
Nein.
Und in dem aktuellen Buch geht es grob gesagt, um eine Liebesgeschichte und um Tel Aviv. Also
okay.
Ich habe das auch dieses Jahr schon gelesen und halb wieder vergessen, aber ich fand's gut. Also diese 2 Bücher, aktuelle Romane, könnt ihr in der ARD-Audiothek hören. Finde ich einen tollen Service. Ich habe hab allerdings nicht reingehört. Ich weiß nicht, ob ich die Stimmen mag.
Okay, ich höre ja Audiobooks nie. Ich schaffe das einfach nicht.
Ich weiß. Aber ich auch selten.
Ja,
wenn man selber liest, gell, dann ist das ein bisschen schwierig.
Hast du eigentlich damals das Buch gelesen, das die New York Times vor kurzem zum Spitzenreiter der 100 wichtigsten Bücher des 21. Jahrhunderts vorgestellt hat?
Ich liebe solche Listen.
Ja,
ich liebe
also
solche Listen.
Die 100 wichtigsten Bücher des 21. Jahrhunderts und Platz 1.
Der kleine Prinz.
Moment mal, des 21. Jahrhunderts.
Ja.
Es geht ja erst seit 2000.
Ja.
Also alle Bücher seit 2000.
Seit 24 Jahren jetzt, ja.
Ja, da ist ja der kleine Prinz nicht dabei.
Ach so, stimmt.
Also, ja, okay, recht. Gut.
Seit 24 Jahren, was könnte das denn sein?
Und ja, es ist eine, jetzt sind wir schon gleich hier beim Rätseln.
Ja, genau, mach mal ein Rätsel.
Es ist offiziell eine Autorin und keiner weiß, wer dahinter steckt.
Ach, die Elena Ferrante?
Ja, meine geniale Freundin. Ja. Dieses Freundschaftsepos aus Neapel. Ja. Ich bin bis Seite 100 damals gekommen.
Ich habe es auch nicht weitergelesen.
Und sprach mit einer Freundin auch letzte Woche witzigerweise drüber. Wie wir auch darauf kamen, weiß ich nicht. Ich glaube, ich guckte gerade auf ihr Buchregal. Da stand es aber nicht. Und auch sie fand es dröge, ja, und hat auch nicht mehr als den Anfang geschafft. Ja, aber es muss ja was dran sein.
Aus, ja, es lieben Buch, wahnsinnig viele. Wo, ja, das polarisiert halt ein bisschen.
Ja, und, ja, es wurden Theaterstücke draus gemacht. Mhm. Auch am National Theatre in London, ja, die auch immer wirklich tolle Sachen machen. Auch die haben das auf die Bühne gebracht. Also es muss was dran sein. Und ich frage mich, ob ich es nochmal anfangen sollte. Auch die Cover sind natürlich so schön. Weißt du, es ist schön gestaltet, es, ja, ist schön, ja, schöne Bücher, man möchte es eigentlich, ja, lesen. Und ja, es, gut, es geht um eine Freundschaft, ne? Um die Freundschaft zweier Frauen, deren Leben sich so komplett unterschiedlich entwickeln. Die beide aufwachsen in einem sehr volkstümlichen Viertel in Neapel. Es wird geflucht auf der Straße. Ich meine, es sind auch Schießereien dabei. Auf jeden Fall sind die beiden ganz unterschiedlich. Die eine ist unangepasst, die ist draufgängerisch und die andere ist eher so ein bisschen schüchtern und fleißig. Und trotzdem gibt es da diesen Wettbewerb, wer ist die bessere von beiden? Und ja, und dann passiert irgendwas. Mehr kann ich dir aber auch aktuell jetzt gar nicht sagen. Meine beste Freundin. Ja.
Interessant, aber ich finde es sehr cool, dass ein italienisches Buch auf Platz 1, ja, bei der New York Times gelandet ist.
Das war international, ja, wirklich, wirklich groß.
Weißt du, was auf Platz 2 ist?
Weiß ich, was auf Platz 2 ist? Ja, weiß ich. Ein Buch, das ich nie geschafft habe zu lesen. Mich hat es auch interessiert. Von Hilary Mantel. Wölfe. Diese,
habe ich auch nicht gelesen.
So ein Geschichtsepos aus Großbritannien.
Interessant.
Und dann gab es auf Platz 4 Edward P. Jones, Die bekannte Welt. Sagt mir auch nichts.
Nicht gelesen?
Ja, Die bekannte Welt. Da geht es um Sklaverei auf jeden Fall. Dann haben wir Nummer 5, Jonathan Franzen und Die Korrekturen.
Okay, eines endlich mal eins. Ja, eigentlich. Das ist wirklich sehr gut. Okay.
Ja, der schreibt so irgendwie.
Aber das hätte ich jetzt sogar gedacht, dass das älter ist. Ist das von diesem Jahr 100, 1000?
Sehr gute Frage. Wahrscheinlich. Es ist nicht älter als 25 Jahre wahrscheinlich.
Okay.
Ja. Und dann kommt gut. Roberto Bolliano, 2666.
Ja, auch nicht gelesen.
Colson Whitehead, Underground Railroad.
Ja, das habe ich gelesen, also als alte Amerikanistin.
W.G. Sebald, Austerlitz ist auf 8. Mm-mm. Dann haben wir Kazuo Ishiguro, Alles, was wir geben mussten. Habe ich, glaube ich, angefangen, ja, aber ich auch nicht sicher. Ja, da geht es um Internatskinder und die sind Organspenderklone. Oder okay. Die werden als Organspenderklone gezüchtet oder so. Genau. Und Platz 10 vielleicht noch Marilyn Robinson und Jalit oder wie auch immer man das ausspricht.
Ja,
das sieht man ganz oft, oder?
Ja, das stimmt. Das stimmt. Ja. Oh, dann ist aber die Ausbeute 1 von 10 gar nicht so toll.
Nein.
Naja.
Und dann, glaube ich, kommt ein Buch, das ich vor vielen Jahren gelesen habe, auf Platz 11. Das kann ich dir noch sagen. Das kurze, wundersame Leben des Oscar Wao.
Ja.
Von Junot Diaz oder Junot Diaz, ich weiß nicht, Junot geschrieben. Er kommt, glaube ich, aus der Dominikanischen Republik, also US-amerikanisch-dominikanischer Autor.
Das kommt mir bekannt vor.
Okay, habe ich mal gelesen. Okay, gut. Aber hören wir auf mit irgendwelchen Titeln, um uns herumzuschmeißen.
Ja, aber interessant.
Ja, gehen wir doch ins Eingemachte.
Ja, eine Geschichte habe ich noch. Und zwar habe ich gelesen, dass E-Book-Piraten jetzt zu 30 Millionen Dollar Schadenersatz verurteilt wurden. Hast du das gelesen? Das fand ich total irre.
Nein.
Es gibt ja so Portale im Internet und da kannst du dir dann, also sie haben es interessanterweise Schattenbibliothek genannt. Das fand ich einen schönen Ausdruck, weil man den sich so bildlich vorstellen kann. Das heißt, die haben, und man weiß nicht genau wer praktisch, also seit 15 Jahren kostenlos konnte man da Bücher runterladen, also E-Books. Und auf einer Website. Und es gab schon mehrere Auseinandersetzungen, also die Hauptdomain haben sie ihnen weggenommen und dies und das. Aber trotzdem, du weißt es ja, wie es damals bei Musik war. Solche Portale tauchen immer wieder irgendwo dann auf und man kann sie schwer zurückverfolgen. Ja. Und genau, und jetzt hat das Gericht sie zu 150.000 Dollar Schadensersatz pro Buch aufgefordert. Weil natürlich die Verlage geklagt hatten. Denen geht natürlich einiges durch die Lappen, wenn die Bücher irgendwo kostenlos rumstehen. Und die hatten nämlich die klagenden Verlage, da haben sich einige zusammengeschlossen, haben 200 ihrer Titel auf diesem Portal gefunden. Aber sie werden ihr Geld wahrscheinlich trotzdem nie kriegen, weil man halt nicht sagen konnte, wer dahinter steckt. Auch das Gericht weiß nicht, wer hinter dieser Seite steckt.
Eben, und ich wollte gerade sagen, ich war gerade überrascht, weil ich dachte, da die Summe so spezifisch festgelegt war, dass sie irgendwelche Verantwortlichen dran gekriegt hätten. Und mich wunderte schon, wie um Himmels Willen haben die das geschafft.
Ich denke, dass es vielleicht eher abschreckend sein soll, damit nicht jemand sonst noch auf die Idee kommt, das zu machen, weißt du? Weil da musst du, du musst schon, also ich habe mir jetzt überlegt, wie ich es machen würde. Ich wüsste nicht, wie es geht. Also wahrscheinlich ist es relativ einfach. Aber trotzdem musst du es ja erstmal schaffen, dass man es wirklich nicht zu dir zurückverfolgen kann. Und insofern ist es, glaube ich, eher die Höhe der Summe auch eine Abschreckung, was Nachahmer angeht. Aber das fand ich schon irre. 30 Millionen Dollar. Und vor allem, du musst es auch mal erstmal schaffen, für einen Titel $150,000 irgendwie einzuspielen. Also, das, ob jedes E-Book so viel einspielt, weiß ich nicht. Ich weiß jetzt aber auch nicht, ob es Harry Potter war. Keine Ahnung. Genau. Und dann habe ich jetzt heute, bevor wir anfingen, eine Viertelstunde bevor wir anfingen, nochmal bei Steady reingeguckt und siehe da, wir haben seit heute einen neuen Steady und zwar ist es Marie. Damit sind wir jetzt bei 20 Steadys, die also für uns zahlen in der Community und sind aber noch nicht ganz bei den 100 Euro pro Monat, aber immerhin. Also hallo Marie, vielen, vielen Dank. Und ich habe am Wochenende mal die Pakete überarbeitet. Das wollte ich dir sagen, weil ich mache ja immer irgendwelche Sachen, ohne dass du es weißt. Und es gibt ja drei Pakete.
Genau, ich habe gerade beste Daddy verstanden. Ich war jetzt gerade wieder bei Daddy. Best Daddy. Also der beste Daddy. Vater der Welt. Ich war gerade bei
Marie
Best
ist der
Daddy.
Beste Vater.
Ich dachte, gut. Ja, was hast du gemacht?
Also wer uns mit 3 Euro pro Monat unterstützt, hat einfach ein gutes Gefühl. Dabei bleibt's. Das hatten wir vorhin auch schon. Wer uns aber mit 4,50 € pro Monat unterstützt, der bekommt die längere Episode mit Nachlese und das alles einen Tag früher als die anderen. Also das ist auch wie gehabt. Aber die Leselöwen habe ich jetzt beschlossen, die uns mit 9,50 € pro Monat unterstützen, die bekommen jetzt ein selbstgebasteltes Lesezeichen mit einer handgeschriebenen Weihnachtskarte zu Weihnachten und sie bekommen einen Gastzugang. Ich habe nämlich entdeckt, dass das bei Steady geht und das finde ich ziemlich cool. Das heißt, die können dann noch jemanden einladen zu uns in die Community mit ihren 9,50 €. Also tut euch zusammen. Egal, welches Paket ihr nehmt, danke für eure Unterstützung, liebe Steadys. Werbung zu schalten in so einem feinen Nischen-Podcast ist nicht leicht, haben wir gemerkt. Daher sind wir auf euch angewiesen und ich find's toll, dass das so funktioniert mit der Community und freue mich sehr. Vielleicht ist es ja auch ein Weihnachtsgeschenk für so ein paar Leute. Wenn man schon an Weihnachtsgeschenke denkt, ich denke jetzt schon an Weihnachtsgeschenke. Das ist ganz schlimm. Aber mir fällt sonst, wenn ich kurz vorher anfange, überhaupt nichts ein. Das ist ganz schlimm. Ja, und ich schreibe jede Woche ein Newsletter mit Buchtipps. Also einerseits die Sachen, die wir hier vorstellen, andererseits auch immer so ein bisschen, was ich gerade so lese. Und den kann man auch bei Steady abonnieren, allerdings kostenlos. Den Link gibt's in den Shownotes und auf unserer Seite. Genau, das sind so die aktuellen Sachen. Und unsere Seite habe ich auch umgebaut, aber da bin ich noch nicht happy damit. Also insofern.
Okay.
Aber ich mache vieles.
Ja,
ich bin fleißig.
Sehr, sehr schön. Und es ist ja auch durchaus mal amüsant hier. Also neulich hatten wir doch, das war glaube ich vor 14 Tagen, hatten wir doch so ganz kuriose Buchtitel. Mhm. Hatte ich da schon erwähnt, das Buch, als ich meine Mutter im Sexshop traf? Ja, ne?
Ja.
Hatte ich erwähnt, genau. Mhm. Dann gibt es weitere Buchtitel, die ich noch gefunden habe. Papst werden leicht gemacht.
Oh, schön.
Ja, oder das Beste, was einem Croissant passieren kann. Oder, und ich weiß allerdings nicht, ob das ein tragisches Buch ist oder eher ein komödienhaftes. Ja. Ich wuchs auf einem Schrottplatz auf und lernte mich von Radkappen und Stoßstangen zu ernähren.
Oh, das ist ein langer Titel.
Ich weiß.
Okay.
Kürzer ist, ihr könnt mich mal am Arsch lecken.
Aha.
Weißt du, da ist ja auch das wunderbare Buch von Andreas Altmann, dem Reisereporter. Das Scheißleben meines Vaters, das Scheißleben meiner Mutter und mein eigenes Scheißleben. Und das ist ja seine Biografie. Mhm. Ja. So, dann gab es noch einen Titel. Dieses Buch sollte mir, habe ich jetzt aufgeschrieben, gestalten, den Konflikt in Nahost zu lösen, mein Diplom gestatten, zu kriegen und eine Frau zu finden. Aber gestalten?
Gestatten. Ja,
weiß gar nicht mehr, was ich aufgeschrieben habe. Oder?
Nochmal, also wie dieses Buch sollte mir nochmal?
Ja, ich glaube, ich kriege den Titel jetzt gerade nicht
okay,
hin.
Okay, egal. Nächstes Mal.
Nee, weil das zweite Wort ist, glaube ich, falsch. Es sei denn, ich finde das kurze. Nein, entschuldige bitte. Dieses Buch sollte mir gestatten. Mhm. Ich hatte versehentlich gestalten aufgeschrieben. Dieses Buch sollte mir gestatten, den Konflikt zu lösen, mein Diplom zu kriegen und eine Frau zu finden. Aha. Ja. Dann auch noch fast schon philosophisch. Wäre ich du, würde ich mich lieben.
Oh.
Ja. Und vielleicht als letztes noch, woanders ist auch scheiße.
Oh, das kenne ich. Von wem ist das?
Ich weiß es nicht mehr, genau.
Ah, das kenne ich.
Ach echt? Hast du es gerade gelesen oder was?
Nee, das glaube ich nicht. Aber
Reinhard Krause ist das, über das Ruhrgebiet in den 80er Jahren.
Ja, genau.
Ja, woanders ist auch scheiße. Das Ruhrgebiet in den 80er Jahren. Okay, schön.
Das ist eine schöne Rubrik, das ist sehr lustig. Wobei ich immer noch für die Karawanken bin, was das angeht.
Ja, ganz toll, die fletschenden. Titel Wie heißt der Titel exakt?
Ich krieg's nicht mehr zusammen. Das ist halt das Blöde mit so langen Titeln, gell? Also genauso wie das eben mit von Stanisic, das wir letztes Mal besprochen haben, dass du halt dann irgendwie das nicht mehr so ganz zusammenkriegst, wie es wirklich heißt.
Ja, wo der spitzeste Zahn der Karawanken in den Himmel hinauf fletscht.
Der
spitzeste Zahn der Karawanken.
Das habe ich mir jetzt auch runtergeladen. Ich bin schon sehr gespannt.
Alrighty, okay.
Ja, ich freue mich. Cool. Du, und ich hatte heute ein Problem, als ich mich vorbereitet habe. Mhm. Und zwar irgendwie denke ich, dass ich das Buch schon vorgestellt habe. Und dann habe ich aber unsere
und ich kenne das auch. Ich habe das heute auch mit einer Geschichte. Und ich habe mich gefragt, habe ich das vorgestellt oder
aber nicht? Wir haben ja wirklich minutiös auf der liesunddas.com zum Glück aufgeschrieben, welche Titel wir schon hatten. Und da ist es nicht drauf. Aber ich weiß, dass wir beide sogar letztens mal hier im Podcast drüber gesprochen haben und es dir sogar bekannt vorkam. Und jetzt ist eigentlich meine einzige Erklärung dafür, dass ich vielleicht mal einen schönen Satz daraus hatte.
Ja, das kann natürlich sein.
Das kann sein, weil ich glaube, ich habe es wirklich noch nicht vorgestellt. Ich will es aber vorstellen, weil sonst geht es total verloren. Und ich habe mir extra was dazu gedacht.
Weißt du musst es vorstellen.
Ich muss es vorstellen. Ich sage dir jetzt mal den ersten Satz, okay? Mach dich damit total neugierig. Also, es ereignet sich, wie bisher die meisten wichtigen Dinge in ihrem Leben, zufällig. Und weil sie etwas tut, das sie besser unterlassen hätte. Und wie bei vielen Zufällen gehen diesem Ereignis vollkommen einleuchtende Entscheidungen voraus.
Ah, ja. Das hast du neulich vorgestellt, das Buch einmal.
Schon, oder? Nein, das Buch nicht.
Spaß, war ein Spaß.
Aber den Satz vielleicht.
war ein Spaß.
Mann, sonst müsste ich jetzt noch schnell ein Buch lesen. Nein, sag du mal deinen ersten Satz. Suchst du noch?
Mein erster Satz?
Ja.
Wenn Kamala Harris ihren Platz in der Geschichte irgendjemandem zu verdanken hat, ist es die 26-jährige indische Einwanderin, die sie im Herbst des Jahres 1964 im Kaiser Permanente Hospital in der kalifornischen Stadt Oakland zur Welt brachte.
Biografie von Kamala Harris?
Ach, wirklich jetzt?
Könnte das
Keine
sein?
Überraschung mehr.
Ja, erzähl. Das klingt ja so sachbuchig. Du liest ja sonst gar keine Sachbücher.
Naja, ich lese auch schon Sachbücher. Ja? Ich habe schon Bücher über die Mann-Familie gelesen, über Richard Wagner, über Cosima Wagner, schon. Aber eben nicht so oft. Und Kamala Harris hat mich natürlich auch immer interessiert, weil sie große Hoffnungsträgerin ist, weil sie auch eine tolle Ausstrahlung hat. Und ich wollte gern wissen, was steckt dahinter? Wie ist sie wirklich? Und dann habe ich mir diese Biografie, die vor ein paar Jahren auf den Markt kam, zwischenzeitlich vergriffen war und jetzt aber wieder in den Läden steht, habe ich mir besorgt von Dan Morane. Und das ist einfach Kamala Harris, die Biografie. Und ich fand es sehr schön, vor allem auch sehr leserlich. Man kriegt viele von ihrer Biografie mit. Sie war ja Generalstaatsanwältin von Kalifornien, vorher Bezirksstaatsanwältin. Man bekommt einen schönen Einblick hinter die Kulissen. Was macht dieser Job überhaupt? Ja, also was macht überhaupt eine Staatsanwältin? Das ist ein schwieriger Job auch, denn du musst dir überlegen, wie du die Kriminalität in deinem Bereich angehst. Wie du mit der Todesstrafe umgehst, all solche Sachen. Wen verfolgst du, wie hart? Ja, dann wirst du später natürlich dafür mal wieder dran bekommen. Aber damals war das doch so, damals haben sie doch das gesagt. Also eine Staatsanwältin hat eine wirklich wichtige Funktion. Es ist ja sogar so, dass die teilweise gewählt werden. Die machen Wahlkampf, um Staatsanwältin zu werden. Das kennen wir ja bei uns gar nicht.
Nee, zum Glück
in den
nicht.
USA, aber auch schon. Und du bekommst mit, diesen ganzen Weg, sich hochzuarbeiten, Unterstützer zu sammeln, dich ans Telefon zu setzen, Spenden zu sammeln. Spenden spielen eine ganz große Rolle. Im Präsidentenwahlkampf genauso wie auch im Bezirksstaatsanwaltwahlkampf. Unglaublich, wie du Türklinken putzen musst, wie du trommeln musst für dich. Aber es ist wirklich schön, wenn auch so Details beschrieben werden zum Thema Todesstrafe, dann heißt es hier an der einen Stelle, die meisten zum Tode Verurteilten sitzen im East Block, einem großen, einer Lagerhalle ähnelnden Gebäude. Im Inneren ist der Komplex fünfstöckig mit 60 Zeilen pro Stockwerk. Die Zellen sind etwa 5,5 Quadratmeter groß. An der Wand des Wachraums hängt eine Mickey-Maus-Uhr über einem Schild mit der Aufschrift »Der glücklichste Ort auf Erden«.
5,5 Quadratmeter. Ich muss jetzt hier mal gucken, wie viel sind denn 5,5 Quadratmeter? Das ist wirklich sehr wenig.
Das ist halt eine kleine Zelle.
Klein. Oh Gott.
Aber ich fand es ganz interessant, dass eben auch solche Details eine Rolle spielen.
Ja.
Da hängt eine Mickey-Maus-Uhr mit der Aufschrift, der glücklichste Ort auf Erden. Es geht um das Klima natürlich. Es geht um die ganz großen Themen, mit denen sie ihre Karriere gebaut hat. Der Umgang mit Waffen in den USA. Altes Thema. In Wahlkämpfen sowieso. Dann war von einer Kampagne die Rede, da ging es um einen Bill Lockyer oder Lockyer, der diese kontroverse halbautomatische Waffen, besitzen ja oder nein, zu einem zentralen Wahlkampfthema gemacht hat. Und um die Wähler wirklich zu erreichen, hat er aus den Bildern der Fernsehberichterstattung über eine blutige Schießerei im Jahr 97 hat er einen Wahlwerbespot gemacht. Oh Gott. Damals hatten sich zwei mit Schnellfeuerwaffen bewaffnete Bankräuber eine Dreiviertelstunde lang ein Gefecht mit der örtlichen Polizei geliefert. 11 Beamte wurden dabei verletzt. Und diese Polizisten waren im Verhältnis zu den Verbrechern so unzulänglich bewaffnet, dass sich einige während dieses blutigen Showdowns in einem Waffenladen 7 AR-15 Sturmgewehre und 2000 Schuss Munition besorgt haben. Und aus dieser ganzen Szenerie, da wurde damals berichtet im Fernsehen darüber, hat er dann einen Wahlkampfspot gebastelt. Es ist schon interessant zu sehen, wie Amerika funktioniert. Mhm. Ne? Was dort Themen sind, wie sie umgesetzt sind. Gleichgeschlechtliche Ehe war erst kein großes Thema für Kamala Harris, aber sie hat es dann zu ihrem Thema gemacht. Als frisch vereidigte Bezirksstaatsanwältin damals, sie war gerade auf dem Weg zum Flughafen und sah dann vor dem Rathaus Schlangen von Menschen, die dort warteten, denn der Bürgermeister, und ich meine, es war San Francisco, muss ich gerade überlegen, hatte verfügt, dass die gleichgeschlechtliche Ehe anerkannt wird. Also er hat es so durchgesetzt. Und daraufhin Massen, die das Rathaus gestürmt haben, wirklich bis um den Häuserblock herumstanden. Und sie sah das aus diesem Auto heraus, ist dann angehalten, ist ausgestiegen und wurde dann, um die Verantwortlichen auch zu unterstützen, wurde sie dazu ermächtigt, als Bezirksstaatsanwältin Trauung durchzuführen. Und dann wurde in jedem Winkel des Rathauses wurde eine Trauung durchgeführt. Auch das eine ganz interessante und auch wichtige Station in ihrem Werdegang. Es geht um die Familie, auch um ihre Tochter, die Teil auch ihres politischen Stabs, ich glaube, auch heute noch ist.
Stieftochter, oder?
Ja, dann gibt es, genau, Stieftochter, ja. Genau, Mina. Die hat studiert in Harvard, an der Harvard Law School.
Natürlich.
Genau. Schreibt aber auch Kinderbücher, war Führungskraft von Uber und ist Gründerin der Phenomenal Women Action Campaign. Und die hat es ein bisschen geführt, also zur Unterstützung ihrer Mutter, ihrer Stiefmutter, wie so eine Mischung aus politischer Organisation und Modemarke. Sie hat T-Shirts verkauft und Sweatshirts mit inspirierenden Sprüchen. Und einer lautete davon, I'm speaking. Das ist nämlich der Satz, den Tante Kamala bei ihrer Debatte mit dem Vizepräsidenten Mike Pence, 2020 war das, mit großer Wirkung immer wiederholt hat. I'm speaking.
Oh, das ja? T-Shirt will ich auch haben.
Oder? Damit passt unterstützt du sie dann. Damit würdest du ihren Wahlkampf unterstützen.
Ja, das würde ich sofort machen. 5. November. Geht alle hin.
Ja. Es geht auch um Rückschläge, um selbstverschuldete Rückschläge auch. Sie ist Journalisten ganz oft und ganz lange aus dem Weg gegangen, hat sich denen nicht gestellt, hat aber auch immer wieder mal ihre Positionen gewechselt. Ja? All sowas kommt nicht immer gut an und wird natürlich auch von deinen Gegnern dann auch gerne mal herausgekramt. Dann hatte sie in einem Podcast in den USA mal gestanden, sie habe im College gekifft, ja, und sagte, die Hälfte meiner Familie kommt aus Jamaika. Wollen Sie mich auf den Arm nehmen? Natürlich habe ich gekifft. Ihr Vater war total sauer darüber. Ja, selbst wenn sie das im Scherz gemeint haben sollte, er hat ihr dann vorgeworfen, dass man eine stolze amerikanische Identität ihrer Familie nicht so in den Schmutz zieht. Und daraus hat sie gelernt, im Wahlkampf um die Präsidentschaft wird jedes Wort auf die Goldwaage gelegt. Das hat sie damals durch diese kleine Geschichte hat sie das gelernt.
Und deswegen liest sie heute alles vom Prompter ab, wie ihr auch immer vorgeworfen wird.
Verständlicherweise. Ja, ja, ja. Ist ja auch durchaus üblich.
Ja, ja.
Ich traue ihr trotzdem zu, dass sie gut reden kann.
Ja, aber ich habe gehört, dass letztens irgendwo dann der Prompter hing irgendwie. Der blieb dann stehen und dann wusste sie nicht mehr, wie es weitergeht. Und das ist natürlich dann sehr peinlich.
Oh ja, das stimmt. Ja. Oh, da habe ich nicht mitbekommen, habe ich nicht gesehen. Oh, würde mich mal interessieren, wie sie sich da rausgefunden hat aus der Situation.
Nein. Ja, auf jeden Fall. Super GAU. Wenn die Technik nicht funktioniert. Ja. Das kennen wir ja auch. Nee, aber interessant. Dann weißt du jetzt ganz, ganz viel über sie.
Ich weiß eine Menge über sie und habe einfach ein gutes Bild. Und das gibt mir ein gutes Gefühl, weil man die Wahlberichterstattung und alle Berichte nochmal mit einem ganz anderen Auge sieht, wenn man sie kennt. Und zum Schluss vielleicht noch, es ist auch drin, wie sie ihren Mann Doug Emhoff kennengelernt hat. Sie beide waren echt zwei Singles, Ende der 40er, die dann verkuppelt wurden. Echt? Von einer gemeinsamen Freundin. Und ach, sie ist so. dann übers Wochenende ist sie dann mal dahin geflogen, weißt du, ein paar hundert Kilometer weiter, um sich mit ihm zu treffen. Und ihr Chef der Wahlkampffinanzierung, Mark Buell heißt der, der hatte ihr einmal gesagt, man könne den Charakter eines Menschen an seinem Golfspiel erkennen. Und sie hat ihn dann beauftragt, eine Runde Golf mit Doug Emhoff zu spielen. Auf einem Golfplatz, einem exklusiven Club in so einer Weingegend. Und er stellte sich als ganz guter Golfspieler heraus. Aber, sagte dann Mark Buell, aber darum ging es jetzt eigentlich nicht. Er ist der netteste Typ überhaupt, hat er ihr gesagt. Und daraufhin hat sie sich dann eingelassen. Du siehst, es sind so kleine Spielereien. Aber es ist auch wirklich krass, wie die Bezirksstaatsanwältin einfach Single ist und auch diese Sehnsucht hat, jemanden kennenzulernen. Mhm. Ne? Mhm. Also natürlich hat die vor allem auch ihren Job immer im Auge gehabt. Aber dann gibt es eben dann manchmal doch noch mehr. Das macht sie sehr, sehr menschlich. Also es war ein tolles Buch und es ist vor allem auch sehr leserlich. Es ist sehr zugänglich. So ein Buch kann ja auch schnell überfrachtet werden mit zu viel Politik, mit zu viel trockenen Geschichten. Ne? So ein paar Passagen gibt's da vielleicht auch, aber es ist alles in allem. Es ist sehr lesbar und dann auch hin und wieder sehr unterhaltsam. Ich habe also große Freude gehabt mit diesem Buch, fand es ganz toll und kann es wärmstens empfehlen. Kamala Harris von Dan Moran. Ich habe mich so für die Version entschieden, die von außen drauf guckt.
Ja, wollte ich
die
dich gerade fragen, weil es gibt ja auch
eine Autobiografie geschrieben. Ja. Ich habe mich aber erstmal für die objektivere habe ich mich entschieden. Natürlich wird sie manchmal zitiert in diesem Buch, auch mit Aussagen aus ihrer Autobiografie. Ne, die zitiert er. Aber ja, ich denke, das andere ist wahrscheinlich nochmal so ein bisschen detaillierter, nochmal so einzelne Situationen, vielleicht auch noch mehr über das Aufwachsen, über die Familie. Möglicherweise, ich halte es nicht für ausgeschlossen, dass ich das auch noch lesen werde.
Lustigerweise sind beide Bücher 2021 in Deutschland auf den Markt gekommen, sowohl die Autobiografie als auch die Biografie und sind beide gleich dick, also so um die 350 Seiten. Insofern schwierig zu überlegen, welches man davon lesen möchte. Mich würde interessieren, wenn du beide kennst, was du dann besser findest. Also
ich glaube,
schöner
schon
erzählt ist wahrscheinlich das, was du jetzt gelesen hast, kann ich mir vorstellen.
Ja, aber das andere erzählt natürlich immer authentisch, immer eins zu eins. Ist auch spannend. Also ich glaube, ich werde das andere eventuell auch noch lesen, weil man ja auch Dinge wieder vergisst. Du vergisst ja auch Dinge ganz schnell wieder. Ne? Und von daher, da freue ich mich dann auch schon mal drauf. Ich weiß gar nicht mehr, wie die heißt. Die hatte einen Namen. Weißt du, wie die hieß?
Ja, warte, ich hatte sie gerade hier auf dem Dingens. Der Wahrheit verpflichtet, meine Geschichte.
Der Wahrheit verpflichtet war das, genau. Ja. Genau. Kamala Harris.
Interessant.
Okay.
Wir haben ja heute endlich mal wieder eine Buchhändlerin zu Gast. Wir haben es die letzten zwei Male, glaube ich, nicht geschafft und zwar aus Krankheitsgründen. Uns sind die Buchhändlerinnen einfach wieder abgesprungen, weil sie krank waren. Ich fürchte, das hat hier auch was mit der Wiesengrippe zu tun. Du kennst ja die berüchtigte Wiesengrippe, aber jetzt ist das Oktoberfest vorbei.
Warst du auf der Wiesen?
Natürlich war ich auf der Wiesen. Aber ich gehe.
Oh, weißt du, ich würde dich so gerne im Dirndl sehen.
Das wirst du nicht sehen.
Aber
ich habe kein
nicht?
Dirndl.
Alle
ich
dürfen
kein Dirndl.
Ach, du hast
Nein.
kein Dirndl.
Nein, ich habe kein Dirndl. Ich habe als Kind Dirndl getragen und seitdem nie wieder. Nein.
Aber mittlerweile sind Dirndl doch so modern und fast schon sexy.
Du siehst ja hier dann die ganze, weißt du, dann läufst die, also ich wohne hier 18 Minuten vom Hauptbahnhof entfernt, mit der S-Bahn. Ja. Und das heißt, dass ich dann jetzt hier, also die Hotels, die hier sind und hier sind einige, da wohnen dann die ganzen Oktoberfestbesucher. Und dann siehst du halt, wenn ich jetzt zum Einkaufen gehe, dann höre ich halt zum Beispiel, also sehe ich fünf Männer in Lederhosen und super teurer Tracht. Du siehst es ja dann schon immer, ob das billig oder teuer ist. Und dann gehe ich an denen vorbei und höre halt, dass die total berlinerisch reden. Also es ist immer sehr lustig. Oder amerikanisch oder japanisch oder was auch immer. Also genau, kulturelle Aneignung vom Feinsten, aber wunderschön. Mhm. Und alle sind in Tracht unterwegs. Alle Touristen decken sich vorher mit Tracht ein, die sie dann wahrscheinlich nie wieder tragen. Aber ich als Münchnerin mache das nicht. Und ich gehe auch anders auf die Wiesen. Ich gehe nicht in Zelte, also seit sehr langer Zeit nicht mehr, weil ich das bringt mir gar nichts. Ich mag die Musik nicht, ich mag kein Bier. Sondern ich mache einen Spaziergang. Ich will die Pferde sehen, die da sind, wobei sie mir manchmal leid tun. Aber solange sie noch da sind, schaue ich mir die Pferde an, die da rumstehen. Mit ihren
Biergeule oder was?
So Bierwagen, eine Kutsche, ganz toll verziert. Ja, ja. Dann gibt's eine Zuckerwatte und gebrannte Mandeln. Und dann will ich den Löwen vom Löwenbräu-Zelt sehen, der immer Löwenbräu sagt. Das ist so eine große Pappmaché-Figur. Und dann
die kann sogar sprechen.
Ja.
Wer darf die wohl sprechen? Weißt du, das die ist, Stimme vom
also,
Löwen?
Als ich ein Kind war, hatte ich Angst vor diesem Riesenlöwen. Der ist, glaube ich, 3 Meter hoch und aus Pappmaché und sieht heute total lächerlich aus. Aber ich hatte Schiss vor dem, weil seine Augen blinken und dann trinkt er Bier und reibt sich den Bauch und sagt Löwenbräu. Und den will ich immer noch sehen. Und dann Toboggan. Kennst du Toboggan?
Das ist so ein Toboggan ist ein Toboggan heißt
Heißt eigentlich Schlitten, glaube ich. Ja, genau. Ja, ist aber in dem Fall ein Fahrgeschäft, das es seit 89 Jahren gibt mittlerweile. Und da, das ist einfach so eine Wendelrutsche aus Holz. Und der Witz ist aber, dass du, um hochzukommen, auf einem Förderband fahren musst. Es gibt da so Menschen, die dastehen, Männer, die dich an der Hand nehmen und dir helfen, da hochzukommen. Aber natürlich sind vor allem viele Männer da nicht bereit, sich helfen zu lassen, sondern wollen das selber probieren, auch wenn sie schon eine Mass-Intus haben. Und es ist immer sehr lustig, wie die da straucheln und auf den Po fallen. Also insofern, das ist natürlich, das gehört auch immer mit dazu, dass man da zuguckt und sich ein bisschen über die amüsiert, die da gerade hinfallen. Also,
jetzt kriege ich ja doch richtig Lust auf die Wiesn.
Ja, nächstes Jahr gehen wir auf
die Wiesn. Jetzt habe ich ja richtig Lust.
Also. Genau. Naja, aber auf jeden Fall, das ist die lange Einleitung dessen, dass wir eine Buchhändlerin aus München haben heute. Und zwar ist das die Eva Wust vom Buch in der Au, wo ich letztens mal reingestolpert bin auf dem Weg zur U-Bahn. Kennst du das, wenn du auf dem Weg zur U-Bahn bist, irgendwo, wo du sonst nie bist und dann siehst du halt auf dem Weg einen Buchladen, da muss man doch reingehen, oder?
Also mich wundert, dass es in München überhaupt noch einen U-Bahn-Eingang gibt, dessen Buchladen du nicht kennst. Also ich meine, es sei denn, man ist irgendwo wirklich zum allerersten Mal. Aber in der Regel, wenn du in eine U-Bahn gehst oder raussteigst, ja, ja, dann warst du da in der Regel ja schon wahrscheinlich mehrfach in deinem Leben gewesen.
Nee, ich bin so eine typische Katze, die immer nur in ihre gleichen Reviere geht und genau, die anderen Stadtviertel nicht kennt.
Und was hast du gemacht, als du jetzt in dieser anderen U-Bahn-Passage warst? Wo warst du da hin?
Ja, ich bin spazieren gegangen mit einer Freundin an der Isar entlang und zwar ziemlich lang. Und irgendwann mal dann, als wir fertig waren und sie hat sich verabschiedet, habe ich einfach nur auf dem Handy geguckt, wo ist die nächste U-Bahn und bin zu dieser U-Bahn gelaufen. Cool. Und da war dann plötzlich ein Buchladen.
Wie toll.
Dann musste ich halt noch ein paar Bücher mitnehmen.
So und dann bist du gleich reingegangen?
Dann bin ich gleich reingegangen, habe Bücher gekauft, ja klar.
Natürlich. Dann kennt ihr beiden euch ja schon.
Nee, da war jemand anders da. Also vom Foto her war das jemand anders. Aber jetzt reden wir erstmal mit Eva.
Ja, Eva. Wie schön, dass du dabei bist. Ja, Eva, Larissa war ja in deinem Laden, ne?
Ja,
also,
genau.
Also die ist ja über deinen Laden gestolpert. Weiß Eva das schon?
Nee, das weiß Eva, glaube ich, noch nicht. Ja, ich bin im wahrsten Sinne des Wortes, also nee, nicht wirklich gestolpert, aber ich war an der Isar spazieren und bin dann zur nächsten U-Bahn-Haltestelle gegangen und da war dann plötzlich euer Buchladen und da dachte ich mir, da muss ich doch mal reinstolpern und ein bisschen was kaufen.
Buchmensch kriegt man das dann leicht hin, gell?
Genau, und ich bin auch gleich mit 3 Büchern rausgegangen, weil ihr wirklich eine sehr schöne Auslage hattet und ich da gleich irgendwie neugierig geworden bin. Insofern, da konnte ich nicht vorbeigehen. Einen sehr schönen kleinen Laden habt ihr da, in sehr guter Lage.
Dann bin ich ja sehr gespannt, sehr ob das Buch, das Eva uns jetzt empfiehlt, ob das Buch auch in der Auslage liegt.
Weiß ich nicht, also ich habe es auf jeden Fall im Stapel da liegen. Also, ich habe mir jetzt überlegt, ich stelle vor von Maud Ventura, Mein Mann, bei Hoffmann und Campe erschienen dieses Jahr.
Aha.
Und das hat mir deswegen total gut gefallen, weil das eine Beziehungsgeschichte ist. Und wie ich das immer so gerne habe, ist das mal so ein Buch, das man mal so in der Art noch gar nicht gelesen hat. Ich springe immer total drauf an, auf Bücher, die was ganz Neues haben. Das ist bei dem eindeutig so. Es ist ein Debüt. Die Autorin ist Jahrgang 1991, habe ich nachgelesen. Und der Vertreter meinte schon, das polarisiert unglaublich. Also es ist, glaube ich, nicht allen wie mir gegangen, dass sie das total gerne gelesen haben, sondern es gab wohl auch so Stimmen, die das nicht so gut fanden. Man muss das auf so eine gewisse Art und Weise auch, finde ich, ironisch lesen. Es geht nämlich um so eine Frau, die ihren Mann unglaublich vergöttert und über alles stellt und dem alles zu Füßen legt, quasi. Im Prinzip hat sie alles, was sie so im Leben braucht. Sie hat ein schönes Haus, sie hat 2 Kinder, sie hat eben diesen gottgleichen Mann. Aber es fehlt ihr immer noch so ein bisschen was und das Ganze eskaliert bei einer Szene, die ich wunderbar fand, die so ein bisschen theatermäßig daherkam. Es geht nämlich, sie sind das Paar, zusammen ist eingeladen bei einem alten Freund von ihrem Mann und sie spielen ein Partyspiel. Und das ist natürlich immer schon eine gefährliche Ausgangslage. Jedenfalls in diesem Partyspiel bezeichnet ihr Mann sie als eine Clementine. Er soll sich eine passende Obstsorte für sie aussuchen und er wählt aus irgendeinem Grund die Clementine. Und ab da ist der Ofen völlig aus, weil sie das also nicht unterstützen kann, dass sie eine Clementine ist, weil sie, wie sie sagt, sie ist doch keine Supermarktfrucht.
Ach so, ja, ich überlege gerade aber fieberhaft, was denn eine schmeichelhafte Frucht ist, mit der man dann doch gerne verglichen werden möchte, was da die richtige Antwort gewesen wäre für den armen Mann.
Das war total witzig, weil es hat uns zu größeren Diskussionen geführt, intern im Laden, also sowohl meine Kollegin und ich haben drüber geredet, als auch ich mit meinem Mann, und wir sind beide zu dem Schluss gekommen, dass es eigentlich keine schmeichelhafte Frucht gibt, mit der man gerne verglichen werden will.
Du bist eine schöne Mango.
Ja, genau.
Eine Maracuja.
Weißt
du, das klingt doch schon, also es klingt besser als du bist eine Banane.
Ja,
oder eine Pflaume, weißt du?
Ja, man muss dann noch dazu sagen, dass das Ganze auch einen ganz unerwarteten Schluss hat. Also es gab nochmal, ich kann da jetzt nicht, ohne zu viel zu spoilern, es hat nochmal so eine Wendung am Ende, die man so nicht vorhersieht. Das hat meiner Kollegin, die das auch gelesen hat, total gut gefallen. Ich fand das eher so ein bisschen, keine Ahnung, das hätte ich jetzt gar nicht gebraucht, die Wendung am Ende.
Das klingt auf jeden Fall total spannend, auch für mich als Mann. In dem Fall. Aber ich habe noch nicht so ganz verstanden, wo liegt der Stein des Anstoßes? Was ist das Polarisierende bei diesem Buch?
Ah, also das ist im Prinzip schon, also sie hat ja ihren Job und sie hat ihre Kinder und sie ist eigentlich eine selbstbewusste, eigenständige Frau. Aber sie hat zum Beispiel nur Kinder gekriegt, um ihm einen Gefallen zu tun. Also sie ist sehr darauf erpicht, ihm zu gefallen, und sie richtet komplett ihr gesamtes Handeln, ihre Klamotten, ihre Kleidung, alles, was sie so einkauft, und richtet sie komplett auf ihn aus. Und das macht die Sache so verstörend, weil man sich die ganze Zeit denkt, so, man möchte die Hauptfigur so ein bisschen schütteln. Also so geht's einem. Es ist eine klassische Anti-Heldin, die man eigentlich immer, wo man immer daneben steht und sich denkt, so, ja, das kann sie jetzt nicht ernst meinen. Das meinte ich mit dem, dass man das, glaube ich, in gewisser Weise ironisch lesen kann, weil die bietet extrem viel Angriffsfläche, die Hauptfigur, und extrem wenig, was es sie einem so sympathisch macht, weil sie eben in ihrem ganzen Denken komplett immer um diesen Mann kreist.
Ja, also wenn sie den Mann am Ende umbrächte, hätte sie alle Kritiker wieder auf ihrer Seite.
Ja, wahrscheinlich. Also ich habe kurzzeitig gedacht, dass es vielleicht auch in so eine Richtung geht.
Aber das wollen wir doch nicht verraten. Vielleicht tut es das ja.
Ja, super. Wir hatten es in der Tat schon einmal kurz angesprochen, und zwar hatte die Lydia aus unserer Community das auch wärmstens empfohlen. Das ist ja relativ frisch draußen, dieses Buch. Insofern, jetzt bin ich absolut angefixt. Also jetzt will ich es auch lesen. Vielen Dank für diesen Tipp. Das ist wirklich interessant. Und ich find's ja immer spannend, dass viele Buchhändlerinnen gerne auch Debüts empfehlen, gell? Also das ist uns schon aufgefallen, dass ihr da ein Faible dafür habt.
Ja, und was ich immer so witzig finde, ist, dass ich auch immer das Geburtsjahr nachschaue. Das merke ich immer, dass ich immer voll oft sowas habe, was so plus minus 10, 15 Jahre, dann kann ich es immer besonders gut lesen.
Schön.
Das finde ich immer ein bisschen gemein, aber es ist so.
Ja, das ist Buchhändler-Ehre, Buchhändlerinnen-Ehre, weißt du, so ein Debütanten zu entdecken.
Ja, und ich kann mir auch vorstellen, also ich glaube, dass es da tatsächlich auch viele Interessenten gab. Es hat ja auch einen französischen, wie heißt das, Prix du Premier Roman hat es gewonnen. Mhm. Also es war das meistverkaufteste Debüt 2021, interessanterweise schon. Ich denke, das liegt dran, dass es halt beim die Übersetzung halt auch ein bisschen gedauert hat.
Klar.
Also tatsächlich finde ich es sehr auch verkäuflich, sagen wir es mal so. Schadet auch nie.
Wunderbar. Eva, vielen, vielen Dank für diesen tollen Tipp. Und ich schaue demnächst auf jeden Fall wieder bei euch vorbei und schaue, was ihr da sonst noch so liegen habt. Ich bin schon gespannt.
Ja, gerne. Ich habe mich total gefreut über die Einladung.
Dankeschön.
Ja, dann verabredet ihr euch bestimmt. Dann schaust du bestimmt demnächst mal bei ihr vorbei.
Das ist ein schöner Laden. Der gefällt mir wirklich gut. Der ist klein und fein und nett. Und da waren viele Bücher, die ich schon kannte, was immer ein gutes Zeichen ist, weil es dann heißt, dass das so mein Geschmack ist. Und dann muss ich nur die nehmen, die ich noch nicht kenne, und dann passen die.
Hättest du Eva schon früher kennengelernt und ihren Buchladen natürlich, dann hättest du jetzt welches Buch bei ihr eventuell gekauft? Was hast du dabei?
Ich habe wieder eine Familiengeschichte dabei.
Es tut mir leid.
Ja, ich habe dieses Jahr so viele Familiengeschichten. Also, und zwar von Claire Lombardo, genau so wie es immer war. Und über die haben wir gesprochen, auf jeden Fall. Das ist natürlich die Autorin von Der größte Spaß, den wir je hatten. Das war so ein wunderschönes Cover, ein weißes Buch mit so Ginkgo-Blättern vorne drauf. Und es geht diesmal um Julia Ames. Das ist eine Frau um die 50, die hat zwei fast erwachsene Kinder und lebt mit ihrem Mann Mark zusammen in einem amerikanischen Vorort. Und alles wirkt total geordnet und auch ziemlich brav, bis Julia eines Tages beim Einkaufen eine Frau trifft, die sie seit 20 Jahren nicht gesehen hat. Und diese Frau spielte damals in ihrem Leben eine ganz, ganz wichtige Rolle. Und jetzt fängt es dann an, in diesem Buch spannend zu werden, weil du fragst dich natürlich, wer ist diese ältere Frau? Wieso haben die einst so wahnsinnig engen Freundinnen den Kontakt völlig abgebrochen? Was ja manchmal passiert, aber du weißt den Grund nicht. Und nach erfahren wir dann die ganze Geschichte und wir erfahren auch mehr über Julias Beziehung zu ihrem Mann und zu ihren Kindern. Elternschaft war ein permanenter Wunsch, zugleich vereint und getrennt zu sein. Einfach grausam, schreibt sie da. Es geht auch in die Vergangenheit. Also wir machen so eine Zeitreise. Wir lernen die junge Julia kennen. Und da heißt es, eine unvollständige Liste von Dingen, von denen die 29-jährige Julia Marini nicht überzeugt war. Rosinen, Libertarismus, Duftkerzen, Weiße mit Dreadlocks, Leute mit einem IT-Abschluss, Kleenex mit Balsam, Chardonnay, Zahnstocher, das britische Königshaus, Eltern, die ihre Kinder als unsere Sprösslinge bezeichneten, aromatisierter Kaffee, Astrologie, Amerikaner, die zu enthusiastisch über entfernte irische Verwandte sprachen. Aber von Mark Ames war sie überzeugt, stellte sie fest. Mark Ames ist dann also später ihr Mann, ja. Und dann geht's noch um die Beziehung von Julia zu ihrer Mutter. Und da kommen wir jetzt zu einem Knackpunkt des Buches, wie ich finde. Es hat in der deutschen Ausgabe 720 Seiten, was ich nicht gemerkt habe, weil ich wieder E-Reader gelesen habe. Die erste Hälfte, finde ich, hat sich wahnsinnig schnell gelesen. Also da wollte ich dann einfach rausfinden, was ist da los mit dieser älteren Frau und wer ist das überhaupt und so. Und dann hatte ich den Eindruck, dass es irgendwie abdriftet, weil dann geht's plötzlich um diese Mutter-Tochter-Beziehung zwischen Julia und ihrer Mama, die alleinerziehend war und die dann, also diese ganze Beziehung rückt dann erstmal in den Mittelpunkt. Und die hat mich irgendwie gar nicht so sehr interessiert, weil ich wollte ja wissen, wie das mit Helen, also mit dieser älteren Frau weitergeht. Und ich hätte also mal wieder als Lektorin 200 Seiten rausgestrichen aus dem Buch. Aber ihr kennt mich ja mittlerweile schon, das mache ich ja immer ganz gerne. So in Gedanken streiche ich ja immer gerne ein paar hundert Seiten raus. Aber wer gerne eine Familiengeschichte oder besser eine, es ist eigentlich eher eine Beziehungsgeschichte lesen möchte, eine, die zwischen den Zeiten hin und her springt, für den ist das Buch, finde ich, genau das Richtige. Man kann versinken in diese Familie. Und es ist vom Stil her so ein bisschen ähnlich wie Hallo, du Schöne von Anne Napolitano, das ich auch mal vorgestellt hatte. Habe ich auch, glaube ich, relativ nah beieinander gelesen. Mhm. Allerdings habe ich dann die Kritiken gelesen und einige Leute haben die Schachtelsätze kritisiert. Und da muss ich sagen, das ist mir überhaupt nicht als schwer lesbar aufgefallen oder so. Also ich finde, das konnte man sehr gut weglesen, aber vielleicht bezog sich das auch eher auf die amerikanische Version, das weiß ich nicht. Vielleicht ist es einfach sehr gut übersetzt. Es ist ein spannendes Buch über eine sehr streitbare Frau, die in ihrem Leben bestimmt nicht immer die richtigen Entscheidungen getroffen hat und dadurch selber dann die Weichen für die Zukunft gestellt hat. Und zwar für sich und natürlich auch für die Menschen um sie herum. Und das geht, glaube ich, allen von uns so, dass wir manchmal natürlich Weichen stellen, die nicht so toll sind und die trotzdem viele Leute beeinflussen. Mhm. Aber also ich habe das wirklich sehr, sehr gerne gelesen. Claire Lombardo genauso, wie es immer war. Und ich sage jetzt nicht, wer Helen ist und warum die keinen Kontakt mehr hatten.
Yeah. Wollen wir nichts verraten. Okay, nee, aber nee. Schön.
Ja, genau. Claire wieder eine Familiengeschichte. Lombardo. Ich habe jetzt in letzter Zeit wieder ganz viele andere Sachen gelesen, die keine Familiengeschichten waren. Ja.
Krimis? Hast du mal einen Krimi gelesen?
Nee, ich Krimi mag auch keine nicht, Krimis. Ne? Ich, nee, ich mag einfach keine Krimis. Wir kriegen ja mittlerweile so per Mail immer so ein paar Anfragen von kleineren Verlagen, ob wir nicht dieses Buch oder jenes Buch vorstellen wollen. Und das sind ganz oft Krimis und ich habe einfach, dann sage ich auch immer ganz ehrlich, es tut mir leid, aber das lesen wir beide nicht so gerne und dann, wieso sollen wir uns da zwingen? Es gibt so viele andere Bücher noch zu lesen, man kommt ja gar nicht hinterher.
Das ist richtig.
Also, ich hatte ja schon gesagt, ich habe drei Lieblingsautorinnen und Autoren. T.C. Boyle ist einer davon, Alina Boronski ist die zweite und beide waren schon bei uns im Podcast zu Gast. Und heute ist Nummer drei da. Ich habe also mein Podcast-Ziel erreicht. Wir können aufhören, Chrissy. Ja. Deutsch würde ich seinen Namen Behzad Karim Khani aussprechen. Aber ich dachte mir schon, dass das falsch ist. Also habe ich meinen Papa gefragt und der hat das dann extra für mich schon mal eingesprochen.
Warte. So. Behzad Karim Khani. Heißt es so, oder? Behzad Karim Khani.
Ja, genau.
Warte. Wo ist es?
Nein, läuft schon. Ich schneide.
Behzad Karim Khani. Behzad Karim Khani.
Und im Hintergrund lacht meine Mama ganz laut. Also ich hoffe, wir haben dem jetzt Genüge getan. War das richtig so?
Mir reicht auch Behzad Karim Khan. Ich finde das auch gar nicht falsch, sondern es ist halt einfach, ich kann vietnamesische Namen auch nicht aussprechen. Und ich respektiere den Anspruch und die Sensibilität, aber ich komme auch aus einer Zeit, in der die Stimmung ganz anders mal war.
Larissa allerdings, die auch einen persischen Hintergrund hat und der Nachname Vassilien, wollte natürlich jetzt richtig machen.
Papa. Das erzähle ich dir gleich, genau. Aber jetzt erzählen wir erstmal was zu dir. Also du bist 1977 geboren und deine Familie ist früh aus dem Iran mit dir geflohen. Da warst du, wenn ich richtig gelesen habe, 9 Jahre alt und du bist dann im Ruhrgebiet aufgewachsen. Heute eben in Berlin lebend. Und 2022 kam dein Buch Hund, Wolf, Schakal. Mein Papa sagt auch manchmal Hund, Katze, Maus, weil er sich das nicht merken kann, welche Tiere das sind. Aber es heißt Hund, Wolf, Schakal. Das war mein Buch des Jahres, muss ich mir wirklich sagen. Ich fand das grandios. Das hangelt sich zwar an den autobiografischen Eckdaten deines Lebens entlang. Du hast aber sehr oft betont, dass es nicht autobiografisch ist. Es geht in dem Buch um 2 Brüder, die aus dem Iran nach Deutschland kommen und dann sehr unterschiedliche Wege gehen. Eine ganz, ganz große Leseempfehlung, müsst ihr alle lesen. Aber jetzt, 2 Jahre später, ist das zweite Buch auf dem Markt und das heißt Als wir Schwäne waren. Das spielt in den 90er Jahren. Da kommt auch wieder eine Familie aus dem Iran ins Ruhrgebiet, also auch wieder Anklänge an deine eigene Geschichte. Beide Eltern sind Akademiker, aber die Abschlüsse werden hier nicht anerkannt. Das hört man ja auch sehr, sehr oft. Und im Bewerbungstext des Buches heißt es dann zusammengefasst, ich nehme an, du hast den selber geschrieben, ein Roman über ein tristes Land, über die Diaspora als Heimat, über die Freiheit im Fremdsein, über kaputte Aufzüge und die Wahrheit der Schwäne. Fand ich sehr, sehr schön.
Ich glaube, AutorInnen schreiben selten diese Texte hinten selbst.
Sag's selber. Ich habe den auch nicht geschrieben.
Nicht?
Nein, ich hatte natürlich einen Einfluss darauf, aber ich habe mitgeredet.
Ich finde es immer, also ich habe nur Sachbücher geschrieben und dann musste ich immer diese Biografie schreiben, weißt du? Und wenn du dann selber da sitzt und dann schreibst, Larissa Vassilian ist 1976 geboren und hat das und das gemacht, da kommt man sich total blöd dabei vor. Aber gut, ich habe dein zweites Buch erstmal, ich habe es Chrissy vorhin schon erzählt, wie mir das oft geht bei so Büchern von Lieblingsautoren, dass ich die erstmal lange vor mir herschiebe, weil ich erstens sie mir aufheben möchte, weil ich mich ja darauf freue. Und zweitens habe ich auch immer ein bisschen Angst, dass sie mich enttäuschen. Und ich habe es also auch wieder länger vor mir hergeschoben und hatte es dann dabei in Köln, als ich mit meiner Familie auf der Gamescom war. Und dann waren wir tagsüber auf dieser Spielemesse und es war laut und es war trubelig und ich war total fertig. Danach waren wir im Hotelzimmer und dann fing ich an, dein Buch zu lesen, also totales Kontrastprogramm. Und habe dann aber die ganze Zeit immer meine beiden, also mein Mann und meinen Sohn, unterbrochen bei dem, was sie so taten an ihren iPads und haben gesagt, boah, das muss ich euch vorlesen und hey, hört mal, was er da geschrieben hat, weil ich einfach finde, du schreibst so fantastisch, also wirklich, ich muss es sagen, mir ist eigentlich fast egal, was du schreibst, auch wenn die Geschichten natürlich toll sind und wichtig sind, aber es ist vor allem auch deine Sprache, die finde ich einzigartig und erstmal herzlich willkommen, Behzad.
Reichte jetzt aber wirklich auch.
Ich soll dich als erstes von meiner Mama fragen, ob du Abguscht magst.
Abguscht, ja klar.
Was ist Abguscht?
Abguscht ist das hässlichste Essen, das es gibt, das ist aber sehr lecker.
Das ist hässlich. Es ist ein Lammeintopf. Eine Lammsuppe, die wird aber nicht so komplett als Eintopf gegessen, sondern das, was da drin ist, wird rausgeholt. Also die Suppe wird getrennt und dann sind da so die Kichererbsen und Bohnen und das Lamm, also das Fleisch und so. Kartoffeln sind da drin. Das wird so rausgenommen und zerstampft und das wird dann so mit Brot gegessen. Das ist unglaublich lecker.
Genau, es ist wirklich sehr lecker. Aber es ist nicht
grün in dem Sinne.
Behzad hat sehr schöne Titel, auch immer. Hund, Schakal, Wolf, habe ich die Reihenfolge richtig hinbekommen. Ich habe es nämlich gerade nicht stehen, ich muss das jetzt auswendig machen. Und Als wir Schwäne waren, das ist ja auch ganz schön, der Titel. Das neue Buch, ich glaube, diesmal hast du deine eigene Geschichte noch ein bisschen mehr verwertet als in diesem ersten Buch. Und mich interessiert sofort, was hat es mit den Schwänen auf sich? Gerade im Iran haben Schwäne vermutlich eine ganz andere Bedeutung nochmal als in Deutschland.
Ja, also es ist ähnlich wie Hund, Wolf, Schakal auch so eine Frage nach dem, was wir eigentlich sind oder so. Das, bei Hund Wolf Schakal war es ja einfach nur aus einem Gespräch zwischen zwei so Kriminellen im Knast, die sich so die Frage stellen, so was macht den Hund zum Hund, was macht den Wolf zum Wolf und so weiter. Also der Protagonist und sein Vater sehen im Iran Schwäne, das sind wilde Schwäne, die müssen halt rausfahren am Kaspischen Meer und es so aus Kilometer weiter Entfernung können sie die dann halt so mit einem Fernglas sehen. Und das sind Zugvögel. Und den Schwänen begegnen die beiden dann wieder in Deutschland an so einem Dümpel, an so einem kleinen See.
In Bochum.
In Bochum. Und die sind keine Zugvögel. Und die können auch wahrscheinlich gar nicht fliegen und sind auch, während die anderen sehr scheu sind, weil sie sehr gut hören und so, können die vielleicht nicht mal hören. Und das ist, dann stellt sich so ein bisschen so eine etwas philosophische Frage, was ist die Natur des Schwanes? Ist das ein Zugvögel oder nicht? Und was, wenn, also der Reza, mein Protagonist, denkt dann halt über das Schweigen seines Vaters nach und fragt sich, ob das vielleicht ein Teil, ob dieses Schweigen vielleicht hier seinen Anfang hatte, dass er auf etwas gestoßen ist, was in seiner Vorstellung von Natur und Welt gar nicht vorkommt. Ja, also so das, und also was, wenn sich das Alte schon verschlossen hat und das Neue so noch nicht geöffnet hat. Also wenn man eigentlich eine Vorstellung vom Schwan hatte und das nicht mehr prüfen kann, weil man dort nicht mehr zurückgehen kann. Und den neuen Schwan versteht man jetzt aber auch nicht. Und dann natürlich die Frage, was ist, ist das Beste, was die anderen erreichen konnten, die anderen Schwäne, ein Zustand der Erträglichkeit? Also dass die immer so lange dort bleiben, wie es geht und dann, wenn es zu kalt oder zu warm wird, woanders hin müssen, während die anderen Schwäne sowas wie Glück gefunden haben oder ihren Platz gefunden haben und daraus dann resultierend die Frage, was, wenn Glück schwerhörig macht und flugunfähig. Und also es geht halt auch immer um so eine Ambivalenz und natürlich, es wäre, ich glaube, das Platteste, wenn ich dafür eine Antwort hätte.
Es gibt ja eine Frage in deinem Buch, die muss ich dir jetzt auch stellen. Du schreibst nämlich da, würdest du für 1 Million Mark ein Buch schreiben, hinter dem du nicht stehst?
Ja.
Also ich glaube, er würde es machen. So wie ich ihn einschätze, ich glaube, er würde es machen.
Ja, ich bin da eiskalt. Also ich 1 Million Mark würde ich jetzt einfach
mal. Achso, stimmt, Mark, ja, genau.
Aber ja, im Buch ist das ja ein Test. Also da will der Sohn ja die Integrität des Vaters testen. Mit einem sehr interessanten Ergebnis, weil der Vater sagt ja auch ja und erklärt ihm dann aber die Bescheuertheit der Frage. In unserem Fall ist die nicht bescheuert, weil du zitierst ja eigentlich so da aus dem Buch. Für 1 Million, ja, auf jeden Fall. Also tatsächlich würde ich es ohne Bedenken. Dahinter nicht stehen hieße jetzt allerdings auch, was heißt das? Müsste ich jetzt ein böses...
AfD-verherrlichend zum Beispiel?
Ja, das wäre jetzt so die Frage. Wäre das etwas, von dem ich jetzt sagen würde, das ist moralisch nicht in Ordnung? Also das ist unethisch und das wird eine Wirkung zeigen. Ne? Also der Leser existiert jetzt irgendwie einfach nur als ein Trichter, in das ich böse Gedanken füllen würde und er marschiert los und macht schlimme Sachen. Da würde ich dann sagen... wie schlimm werden denn die Sachen? Naja, es gäbe Dinge, die würde ich auch für viel Geld nicht schreiben. Aber ich glaube, ich fände es jetzt auch billig, sich hier hinzustellen und zu sagen, wie unbestechlich man ist. Ich glaube, ich würde das so ausloten und ich glaube, es gibt etwas, was ich nicht machen würde und wo das anfängt, hat aber auch, also ab wo ich was nicht mache, hat, glaube ich, auch mit dem Preis dann zu tun.
Absolut.
Also, du, was du seine Korrumpierbarkeit auch, also sich auch dazu bekennen, ohne dass es dann halt wirklich, dass man dafür lebt.
Jetzt sind wir natürlich sehr neugierig, was du selber so liest und was du uns empfehlen kannst, was du uns mitgebracht hast.
Ja. Oh, das sollte ich, ne?
Ja.
Ah, das habe ich, Oh Mann, das...
Das musst du jetzt spontan machen. Das musst du jetzt hinkriegen.
Gut, dass ich an meinem Bücherregal sitze. Wir haben, drei Sachen?
Ein Tipp. Es kann ein Geheimtipp sein, es kann ein Lieblingsbuch sein aus der Vergangenheit oder was aktuell ist.
Was okay, mehr ist Menschen lesen sollen.
Ich stehe ganz kurz auf, ja?
Ja.
Okay, wir sehen ihn sogar vor seinem Buchregal suchen. Es ist nur schräg zu uns, man kann nicht reingucken.
Nee, leider
welche
nicht.
Welche Titel jetzt drin sind.
Ja, genau.
Mit hier rübernehmen. So.
Sehr gut.
Okay.
Ich sortiere nach Buchstaben.
Mhm. Also, es sieht fast Farben. Ein bisschen aus wie Fachliteratur.
Das liegt nur an diesem Thomas Mann-Balken.
Ja, ich wollte gerade sagen, genau, der fiel mir auf. Das ja, sind genau. Bücher im gleichen Braunton.
Daneben ist der Tolstoi-Balken und hier ist dann nochmal so ein Proust-Balken. Die sehen. Warte, das ist. Ich weiß, was ich euch zeigen möchte. Einerseits, es ist so ein bisschen lame, immer so Baldwin rauszupacken, weil das irgendwie alle tun. Aber ich habe im Urlaub dieses Buch gelesen.
Ja. Ja.
James Baldwin. Kein Name bleibt ihm weit und breit.
Ja, und ich habe, das ging mir ähnlich, wie du es vorhin beschrieben hast, dass sich da ständig nochmal so alle anhalten und hört euch mal bitte den Satz an. Aber ich finde das, also behaupten
ja.
Zu viele Leute für sich. Deshalb würde ich euch gerne das hier vorstellen.
Ah, ich kann es nicht lesen.
Ja.
Sag mir nochmal.
Andrzej Stasiuk. Und das Buch heißt Deutschland, aber polnisch geschrieben. Also so, schau mal, Deutschland so.
Ah ja, jetzt sehe ich es, okay.
Polnisch geschrieben. Ja. Das ist ein Buch, das ich sehr, sehr oft gelesen und sehr, sehr oft verschenkt habe, wo man einfach, das ist wahnsinnig lustig. Also das ist eigentlich so ein bisschen wie ein Schelmenroman aufgebaut, eines sehr literarisch bewanderten Autors, der über seine Deutschlandreisen schreibt. Also der ist Pole, der blickt auf die Deutschen mit dem Blick, der mit einem osteuropäischen Blick, ist sehr, es ist wahnsinnig witzig und der lässt auch wirklich kein Haar an den Deutschen. Und also der fährt eigentlich so von Stadt zu Stadt, erlebt nur die Bahnhöfe und irgendwie... Der steht dann in Bayern und fragt sich, warum die sonntags zu haben und er keinen Schmutz kriegt und so. Aber auch hat halt auch einfach so ganz einfache, banale Bahnsituationen, wo er jemandem die Tasche geben oder reichen möchte und der Mensch glaubt, dass er jetzt irgendwie, dass er das nicht möchte, er soll seinen Koffer nicht anfassen und so. Das hat auch so wahnsinnig schöne Passagen. Eigentlich, du kannst jede Seite aufschlagen und einfach anfangen vorzulesen. Und das ist auch total politisch unkorrekt, was da so von sich gibt. Und man kann nicht einfach mal locker nach Deutschland fahren, so wie zum Beispiel nach Monaco, Portugal oder nach Ungarn. Nach Deutschland fahren, das ist Psychoanalyse.
Deutschland geschrieben, D-O-J-C-Z, Land, ein Reisebericht von Andrzej Stasiuk. Oder so ähnlich.
Ja.
Und Olaf Kühl hat es übersetzt von 2008. Ein super Tipp, vielen Dank, ich bin neugierig geworden.
Herrlich. Ja, wie gesagt, mal das mal schnell aus dem Ärmel geschüttelt hier. Ein Ass aus dem Ärmel.
Ja, das sind vielleicht die Momente, wo man sich auch ein bisschen angreift. hätte ich mal zu dem Thomas Mann-Balken gegriffen.
Der Geheimtipp, genau. Vielen Dank und dir alles Gute.
Grüße nach Berlin.
Und Grüße an die Eltern, Larissa.
Ja, sage ich. Danke dir. Ciao.
Tschüss.
Noch ein Satz.
Der schöne Satz, den ich heute habe, der lautet folgendermaßen. Dort bei den Fahrradständern stand ein schüchterner Snoop Dogg, der eine Familienpackung Klopapier schulterte, als sei es ein Ghetto-Blaster.
Ein sehr schönes Bild.
Das Bild ist toll, oder? Ja.
Okay.
Es ist aus dem Buch Der Sprung von Simone Lappert, der Schweizer Autorin. Eine junge Frau steht dort auf einem Dach und weigert sich herunterzukommen und hält damit eine ganze Stadt in Atem. Springt sie oder springt sie nicht? Mhm. Wir lernen in diesem Buch nach und nach verschiedene Figuren kennen, die mit dieser Frau verbunden sind oder deren Leben sich durch dieses Ereignis ebenfalls verändert. Das ist das Konzept dieses Buchs, der Sprung. Und es ist eine wirklich tolle Sprache. Sie beschreibt einfach extrem schön, auch humorvoll. Ja, die Schwiegermutter zum Beispiel, die unbedingt ein Enkelkind will, die sagt dann, ich habe den Jungen mit 21 bekommen, war danach wieder straff wie eine Nektarine. Aber in deinem Alter, wenn du zu lange wartest, dann siehst du hinterher aus wie überfahren und zusammengeflickt. Sehr lustig. Also eine Schweizerin, die wirklich wunderbar leicht und schwebend und mit originellen Details erzählt und offensichtlich wunderbar hingucken kann, wenn Menschen sich wie Menschen benehmen. Das ist Der Sprung von Simone Lappert.
Das habe ich auch damals gelesen, fand ich auch sehr schön. Ist Diogenes Verlag gewesen,
ich erinnere
mich an das Cover, das war so
grün. Ja, Simone Lappert schreibt wahnsinnig toll.
Ich habe auch einen schönen Satz dabei. Von jemandem, von dem hast du bestimmt noch nie was gehört, der heißt Behzad Karim Khani.
Mir dämmert es. Ich muss gerade mal die Liste für unsere Sendung heute durchgehen.
Ja, komisch, genau. Ja,
irgendwie der Name schon mal auftaucht.
Ich lese 4 Zeilen von ihm vor. Und dann versiegt unsere Kindheit. Die Jahreszeiten werden erwachsen, unkoordiniert und still. Es ist der letzte Herbst, in dem wir auf dem Rückweg von der Schule die Füße in die rot-braun-gelben Blätter des Ahorns stecken. Danach raschelt der Herbst nur noch unter unseren Sohlen, wenn keiner guckt.
Oh, schön.
Schön, oder? Weil ich finde das wirklich, ich ertappe mich selber manchmal dabei, dass ich so wie so ein Kleinkind irgendwie durch so Blätter raschel. Wege laufe irgendwie. Ich habe gestern auch Kastanien gesucht. Und das ist ja wirklich was du dich als Teenager, da fandst du das dann kindisch, da hast du das dann nicht gemacht irgendwie, gell? Oder? Läufst du noch durch raschelnde Blätter? Sammelst du noch Kastanien?
Also manchmal schon. Ja, manchmal aus Spaß, weil sie als sogenannte Handschmeichler gelten. Früher haben wir natürlich damit so kleine Streichholzfigürchen gebastelt.
Genau.
Mit den Kastanien, also der Klassiker.
Ja.
Heutzutage sammle ich keine, außer vielleicht wirklich, um sie in der Hand zu halten.
Das möglicherweise fühlt sich schon gut an, gell? Und ich habe gehört, wenn du eine Kastanie irgendwie zerdrückst und ans Fensterbrett legst, dann kommen keine Spinnen rein. Ich weiß aber nicht, ob das stimmt. Sieht halt aber auch scheiße aus. Also, ja.
Ich kann mir kaum vorstellen, dass das funktioniert. Nee, aber wer weiß, umso schöner, wenn es wahr wäre. Toll.
Ja, vor allem diese komischen Nosferatu-Spinnen, die jetzt irgendwie kommen sollen und so. Es gibt ja gut. Anderes Thema, ich mag keine Spinnen, wie du vielleicht merkst. Hast du wieder ein Gedicht für uns? Soll ich mal den Jingle abfahren oder hast du keins dabei?
Doch, ich habe eins dabei.
Dann hör
ich
mal.
Habe immer ein Gedicht dabei.
Und noch ein Gedicht.
Ich bin noch total schweizerisch unterwegs hier. Ja. Eben hatte ich schon die Simone Lappert mit dem schönen Satz. Und diesmal ist es bei den Gedichten Jürg Halter. Das ist ein Dichter und auch Performance-Poet aus Bern. Mir fiel dieses Gedicht auf, als ich irgendwann mal in diesem Internet, von dem jetzt alle sprechen, ein paar Gedichte studierte oder durchlas. Und dieses hieß So leicht. So leicht wie eine Plastiktüte, die eine Straße entlang schwebt. So leicht wie der Gang einer Frau, die Treppe zur S-Bahn empor, so leicht wie die Wolke dort, die mein Herz in sich trägt. So leicht wie in diesen Minuten war mir lange nicht zumut. Als hätte die Schwerkraft mich eben mal verlassen. Oder bin ich bloß vom Stuhl gekippt und habe das Malheur als einziger noch nicht mitgekriegt. Auch da muss man ein bisschen drüber nachdenken.
Ja.
Erstmal versteht man jeden Satz, jedes Gefühl. Man kann das alles nachvollziehen. Und da gibt es diese kleine Wendung und du denkst, okay, was genau bedeutet es? Ja.
Sag mal, wie der Poet hieß, denn der Name, was die...
Jürg mit Ü.
Jürg?
Jürg Halter.
Halter.
Ja. Und ich muss so auch daran denken, wenn man gekippelt hat in der Schule natürlich.
Oh ja.
Weißt du so?
Natürlich.
Und dann dieser eine Moment, freischwebend unterwegs. So leicht wie eine Plastiktüte, die eine Straße entlang schwebt. Aber auch so leicht wie der Gang einer Frau die Treppe zur S-Bahn empor. Da muss ich ja gleich an dich denken, als du den Buchladen entdeckt hast mit Eva. Ne? Also wie du die S-Bahn, die S-Bahn runtergehst oder raufgehst. Aber du wohnst ja auch direkt an der S-Bahn, also du gehst oft die Treppe zur S-Bahn empor.
Ja.
Ich hoffe auch mit leichten
Gang. Nicht so leicht, meistens schwer bepackt, genau.
mit schwerer Einkaufstüte.
mit vielen Büchern, ja. Schön, also das ist auch ein Schweizer, hast du gesagt?
Das ist ein Schweizer. Mhm. Er hat mehrere Gedichtbände geschrieben. Ich bin nicht sicher, sicher, ob in einem dieser Bücher dieses Gedicht drin ist.
Okay.
Auf jeden Fall heißen die zum Beispiel, wir fürchten das Ende der Musik. Das ist ein Buch, das kam 2014 raus. Dann Nichts, das mich hält, das war 2008. Oder Ich habe die Welt berührt, auch ein Buch mit Gedichten aus dem Jahre 2005. Und zuletzt kam ein Buch, das hieß einfach Gemeinsame Sprache. Das ist 2021 erschienen. Ja, also ihr wisst aber ungefähr, wie er jetzt dichtet und welche Leichtigkeit er auch mitbringt. Und die findet man sicherlich auch in den anderen Werken. Ich bin gespannt, mache mich auf jeden Fall auf die Suche und werde davon noch mehr lesen.
Ja, schön. Klingt gut. Apropos lesen, ja genau. Wir haben natürlich wieder Buchtipps aus der Community bekommen. Und zwar ein Audio und eine Mail. Was willst du zuerst?
Na, erstmal das Audio.
Erstmal das Audio, okay.
Ja, ich freue mich über Audio.
Moment, okay, das Audio. Das ist von Simone.
Hallo Larissa, hallo Christian.
Hallo.
Ich bin Simone aus Lübeck und ich möchte euch heute Tage mit Milena von Katrin Bursek empfehlen. Nachdem ich Adas Fest von der Autorin richtig toll fand, habe ich mich riesig gefreut, dass jetzt ein neues Buch der Autorin erschienen ist. Ich mag ihre Art zu schreiben einfach richtig gern. Dieses Mal ist es aber ein komplett anderes Thema. Klimaproteste, die letzte Generation und die Hafenstraße in Hamburg, Hausbesetzerszene in den 80er Jahren. Raus aus der Komfortzone für mich, denn all diese Themen sind mir persönlich nicht wirklich nah. Und plötzlich befand ich mich in einem Klimacamp und wurde dann in die Hafenstraße der 80er Jahre in Hamburg katapultiert. Das war richtig spannend. Einerseits, weil ich die Story für sich schon richtig gut fand. Sie hat einen ganz tollen Spannungsbogen. Und andererseits, weil ich so viel Neues erfahren habe. Dieses Buch hat meinen Horizont erweitert und mir eine Idee gegeben von diesem Wunsch nach Protest und Freiheit. Ich danke der Katrin Bursek ganz, ganz herzlich für diesen tollen Roman und würde mich sehr freuen, wenn ihr ihn in den Podcast aufnehmt und weiterempfehlt. Herzliche Grüße aus Lübeck. Tschüss. Hm.
Aber aus Lübeck, meine eigentliche Heimatstadt.
Genau, dann wusste ich schon, dass du da so breit grinst.
Ja, und was sie nicht erwähnt hat, witzigerweise, dass diese Geschichte auch in Lübeck spielt, dass die Hauptfigur in Lübeck wohnt.
Okay.
Interessant, oder?
Ja.
Witzig.
Wie weit ist von Lübeck nach Hamburg?
Stunde? Ja, so eine Stunde ungefähr,
ja.
Genau.
Okay. Ja, genau. Das war also Simone. Vielen Dank für die Sprachnachricht. Wenn ihr uns auch Sprachnachrichten schicken wollt, an liesunddas@gmail.com. Ihr könnt es zum Beispiel, wenn ihr ein iPhone habt, mit der Sprachmemo-Funktion einfach aufnehmen. Da gibt es einfach einen Aufnahmeknopf, auf den drückt ihr, fangt an zu quatschen und könnt es danach per E-Mail verschicken. Das ist wirklich relativ einfach. Wir haben halt einfach noch nicht irgendwie so eine WhatsApp-Handynummer oder irgend sowas, wo man uns was schicken kann. Aber ich denke, ihr kriegt das hin. Vor allem Mädels da draußen. Wir haben, glaube ich, mehr Hörerinnen. Ja. Und die Männer sind aber natürlich mit gemeint. Also gerne, hatten wir überhaupt schon eine Sprachnachricht? Doch, von
Männern. Ja,
hatten wir
auf jeden
auch von
Fall.
Männern.
Vom
von
hatte
Oliver.
Doch sogar einen Künstlernamen.
Stimmt. Ja, genau. Vom Explikator, genau.
Der Explikator,
und dann,
genau.
Dann hatten wir, wenn du dich erinnerst, wir haben ja über Zwillinge gesprochen und haben uns gefragt, ob Zwillinge den gleichen Lesegeschmack haben. Und dann hat uns Lisa nämlich geschrieben,
cool.
Zur Frage bezüglich des Lesegeschmacks von Zwillingen. Sie ist nämlich ein Zwilling. Ich kann ja nur von mir und meiner eineigen Schwester sprechen. Wir empfehlen uns tatsächlich sehr, sehr oft Bücher, die den anderen meist ebenfalls begeistern. Würden wir allerdings gemeinsam in eine Buchhandlung gehen, so steuerten wir sicherlich sehr verschiedene Genres an. Aber genau das ist ja so bereichernd, weil wir uns so verschiedene Bücher empfehlen können und dann letztlich doch meist Gefallen am Lesegeschmack des Zwillings finden. Das kommt vielleicht durch eine ähnliche Grundeinstellung und Haltung im Leben, geprägt durch das Elternhaus, die im Anschluss veränderte Lebensweise durch Erfahrungen und dadurch, dass jeder seinen eigenen Weg geht. Das finde ich interessant, das ist total praktisch. Dann hast du einerseits jemanden, der doch andere Dinge liest und dir empfiehlt und dann hast du aber doch einen ähnlichen Geschmack manchmal. Finde ich total cool.
Die sind
cool.
Ja eineich, ne?
Ja.
Ja, Wahnsinn.
Sie hat dann noch ein bisschen mehr geschrieben, so über Klamotten und sowas, aber bei uns geht es ja jetzt ums Lesen, deswegen habe ich das jetzt erstmal weggelassen. Aber jetzt wissen wir, wie das zumindest bei Lisa und ihrer Zwillingsschwester so abgeht. Genau.
Ganz interessant. Ja, wie toll. Super.
Hast du wieder etwas Grafisches für uns?
Genau, ich müsste jetzt noch klappen. Ist sie schon da? Wir haben einen Audience dabei.
Weißt du, wer Audience, ein Audience ist? Nein, ich weiß es nicht.
Ach so.
Nein, aber irgendjemand hat sich vor 5 Minuten dazugeschaltet.
Ja, aber das wäre auch mal, wir müssen auch mal wissen, wer da ist.
Ja, also liebe, es muss eine Frau sein, weil wir haben nur 2 Leselöwen, denen ich es geschickt habe. Ja, es ist entweder schön. Kim oder Inita. Du kannst gerne mal in unseren Studio-Chat schreiben, dann wissen wir es.
Können Sie das ja, ne?
Ja, können okay, Sie gut. Eigentlich, glaube ich, schon. Müssten Sie können.
Okay.
Eigentlich.
Genau. So, ich habe eine besondere Empfehlung noch einmal, und zwar aus aktuellem Anlass.
Ja.
Ich war auf dem Nick Cave Konzert in Berlin in dem Fall. Ich habe Nick Cave erst vor einem Jahr wirklich kennengelernt. Ich kannte ihn bis dato nur durch diesen einen Hit, den hat er mit Kylie Minogue zusammen,
ja.
Where the Wild Roses Grow.
Ja, genau.
So, und als ich mich so langsam für Graphic Novels interessiert habe, bin ich ja auf Reinhard Kleist gestoßen, der diese tolle David Bowie Graphic Novel gemacht hat, der ein zweiter Teil jetzt im November kommt. Er wird noch Gast bei uns sein im Podcast. Und in dem Zusammenhang, denn er ist ja wirklich großer Experte für Musikerbiografien. Vor einiger Zeit habe ich mal Cash. Das kam jetzt ganz frisch raus zum 20-jährigen Jubiläum, auch neu koloriert. Und ich musste jetzt einfach Nick Cave nochmal rausholen, denn über diese Graphic Novel habe ich mir ja die Musik von Nick Cave erschlossen und auch sein ganzes Universum, sodass ich am Ende wirklich aufs Konzert gehen wollte. Und es war ein ganz tolles Konzert. Es war wirklich großartig. So, und diese Graphic Novel ist aber eine ganz besondere, weil sie wirklich die Grenzen einer Graphic Novel voll ausschöpft. Es ist wirklich toll. Mercy on Me heißt sie. Und da kriegst du mit, was der Nick Cave für ein Typ ist. Ne, wenn er sagt, ich möchte Musik machen, die wehtut, gefährlich ist, wie eine geladene Pistole. Diese ganze Mittelmäßigkeit hier zieht mich einfach nur runter. Das ist so das Grundverständnis von Nick Cave. Es ist natürlich seine Biografie erzählt mit Hilfe einiger Songs, die illustriert werden. Dieses Buch besteht aus Halbwahrheiten, aus Hirngespinsten. Der Tipp kam von Nick Cave selber. Da musste Reinhard Kleist damals überhaupt erstmal ihn davon überzeugen, dass er das machen darf. Und seine Assistentin sagte, oh, der kriegt die ganze Zeit so Anfragen, puh, ich weiß es nicht. Und dann kam aber der Tipp von Nick Cave selber, seine Geschichte ins Legendenhafte zu verlegen, ihn als Mythos darzustellen. Und da kamen die beiden dann sehr gut zusammen. Es wird natürlich erzählt, die musikalische Wandlung. Er war Punkmusiker erstmal, war aber irgendwann frustriert vom Punk, sagte dann, die Leute kommen nur zu unseren Gigs, weil sie darauf warten, dass wir besoffen von der Bühne kippen. Wir sind nur noch Entertainer. Wir haben nichts mehr zu sagen. Ich hasse Punk. Ja? So. Und dann hörte er lieber Blues, Country, auch Johnny Cash zum Beispiel, diese ältere Musik, diese tiefere Musik, wenn ich die nur einfangen könnte. Das war so seine große Inspiration, eigentlich auch für Musik heute. Dann hatte auch er, wie David Bowie, seine Berlin-Jahre voller Drogen, saß er in Berlin in seiner kleinen Kammer und schrieb einfach wie der Teufel und nahm diese Drogen, damit er nicht aufhörte zu schreiben, damit er nicht in die Realität zurückkehren musste. Und er sagt dann an der einen Stelle, ich muss das alles aufschreiben. Ich muss alles aufschreiben, was ich im Kopf habe. Das wird so dick wie die Bibel. Wenn ich schreibe, bin ich wie Gott, Herr über eine eigene Welt. Der Erzähler dieser Graphic Novel, das ist zum einen aus einem seiner Songs, nämlich der auf dem elektrischen Stuhl hingerichtet wurde. Und der sitzt dann irgendwann nach seinem Tod neben ihm im Auto und erschreckt ihn so, dass er einen Unfall baut. Und dann sagt Nick Cave, wenn jetzt noch alle anderen auftauchen, die ich auf dem Gewissen habe, das kann ja heiter werden. Ja, und irgendwann sitzt neben ihm Robert Johnson. Robert Johnson ist ein legendärer Gitarrist, von dem man sagt, er habe einen Pakt mit dem Teufel eingegangen. Denn er war eigentlich ein relativ durchschnittlicher Gitarrist. Und plötzlich von heute auf morgen war er einer der Besten. Man hat es nie genau kapiert. Ist eine absolute Legende. Und der steht dann am Straßenrand und er gabelt ihn mit auf. Und dann fragt Nick Cave ihn, ob er wisse, wo es nach Genf geht. Denn Nick Cave wollte zum CERN nach Genf.
Zum Teilchenbeschleuniger. Ja. Schräg.
Und dann fragt ihn Robert Johnson, was wollen Sie denn da? Was suchen Sie in diesem Genf? Und dann sagt Nick Cave, ich habe gehört, da gibt es diese Maschine, mit der man bis zum Ursprung der Welt vordringen kann. Vielleicht verrät mir die auch etwas über mich, mein Schaffen. Woher kommt das? Was löst es aus? Was ist es, dass mein Leben, dass mein Lied zum Leben erweckt und die meine Seele einhaucht? Und dann sagt Johnson zu ihm, ich verstehe kein Wort, Mister. Sind Sie auch Musiker? Und Nick Cave, ich gebe mir Mühe. Also da ist auch dieser Humor dabei. Und jetzt wird es wirklich auch ganz interessant, auch was Nick Cave heute angeht. Die beiden unterhalten sich über den Moment, wenn du auf der Bühne stehst. Und Johnson prägt ihn eigentlich mit dem, was er da sagt. Er sagt, du lässt eine Welt entstehen. Die Figuren in deinem Lied werden lebendig. Wer dir zuhört, ist nicht mehr derselbe. Für 3 Minuten wird er jemand anderes sein. Ein Held, ein Rebell, ein Draufgänger, der Kapitän eines Schiffes im Sturm, ein Schiff, das sich im Kreise dreht, ein Mörder, ein trauriger Liebhaber, ein Junge, der seine Heimat verlässt, ein todgeweihtes Mädchen an einem Fluss, ein Todeskandidat auf seinem letzten Gang. Alles auch so Motive, die bei Nick Cave dann genauso aufgetaucht sind. Und sagt er noch, du wirst auf der Bühne zu einem Weltenschöpfer. Wenn du den richtigen Ton gefunden hast, dann kannst du alles sein. Ja, dann kann das Publikum alles sein. Du formst sie wie einen Klumpen Leben mit den Akkorden aus deiner 10-Dollar-Gitarre. Ist das nicht so, als sei man Gott? Und am Ende sagt der Johnson, der neben ihm am Steuer sitzt, sagt er zu ihm, okay, dann machen Sie mich unsterblich in Ihrem Lied. Denn Nick Cave schreibt ein Lied, in dem Johnson auch auftaucht. Dann machen Sie mich einfach unsterblich in Ihrem Lied. Aber schreiben Sie einen schöneren Schluss, nicht so ein Durcheinander. Also, sehr viel Humor. Und als letztes möchte ich noch ein Beibuch dazu empfehlen. Zu dieser Graphic Novel von Reinhard Kleist, Nick Cave, die in Schwarz-Weiß gehalten ist. Ich mag es ja gerne mal farbig.
Echt? Weil das David Bowie-Ding war ja so wahnsinnig
bunt. Ja. Und das ist nur in Schwarz-Weiß. Und Aha. Das finde ich schade. Was aber auch erschienen ist dazu, das ist ein Artbook mit bunten Bildern, mit Gemälden von Nick Cave, Szenen aus seinem Leben, Entwürfe, Vorstudien, Zeichnungen, die es nicht in die Graphic Novel geschafft haben. Und das Ganze so im LP-Format. Und
wow.
Das alleine ist ein solches Vergnügen. Das ist so kunstvoll und so irre toll. Ich versuche mal hier so ein bisschen reinzuhalten. Kannst du ein bisschen sehen?
Okay, ja.
Weißt du, das sind so alles, aber auch wirklich farbig und irre Bilder, Motive zu seinen Songs oder aus dem Leben von Nick Cave. Und das ist gleichzeitig dazu erschienen. Ich glaube, beides kostet so 24,99. Und ich finde, das sind auch extrem tolle Preise. Also Leute, hört euch ein bisschen rein in die Musik von Nick Cave und dann parallel zum Lesen dieser Graphic Novel kann man da ein ganzes Universum entdecken. Mich hat es begeistert. So, deswegen dieser Tipp nochmal, weil Nick Cave ja nicht nur gerade auf Tour war, sondern auch ein ganz frisches neues Album draußen hat, das viele jetzt ja nach und nach hören.
Wunderbar, hast du wieder was entdeckt für uns und wir müssen wirklich langsam mal diesen lieben Herrn Kleist einladen, das ist sehr, sehr interessant. Ja. Ich will wissen, der muss ja sogar während er schläft, glaube ich, zeichnet der noch, weil der hat so einen Output, das ist unglaublich, das ist
Der zeichnet
Wahnsinn.
So toll, aber ich meine, aber alleine bis er diese Nick Cave-Figuren kreiert hat, hat er jahrelang an Skizzen gearbeitet, um am Ende rauszufinden, wie er den zeichnen möchte.
Toll.
Wir denken ja, der macht es, der guckt sich ein Foto an und probiert ein bisschen. Das ist ein jahrelanger Prozess manchmal, finde ich total faszinierend. Im November kommt der zweite Teil von dieser David Bowie Graphic Novel. Low heißt die, über die Berlin-Jahre. Mhm. Und dann wird er mit uns sprechen. So,
Wunderbar.
Das für heute.
Ich habe wieder was für dich.
Okay, aber beim letzten Mal war es gar nicht so einfach. Beim letzten Mal war es ja auch ein Kinderbuch. Da waren es Emil und
Stimmt,
die Detektive.
Stimmt, von Erich Kästner, genau. Das war nicht so leicht.
Ja, es war nicht ganz einfach.
Diesmal ist es vielleicht wieder leicht. Immer mal sehen. Also, ich habe wieder vier Rezensionen für dich, anhand derer du dann das Buch erraten musst. Und das ist wieder ein Klassiker, so viel kann ich sagen. Also, Nummer 1 ist, wenn ich, in Klammern, 77-jährig, Legastheniker und Dilettant, diese Texte lese, frage ich mich, warum schafft dieses Buch den Sprung in die Weltliteratur? Okay, daran kann man noch nichts ablesen. Okay, Nummer 2. Whisky-geschwängerte Längen an vielen Stellen des Romans haben früher niemanden gestört, da die meisten anderen, auch die Leser, anscheinend ständig besoffen waren. Das ist gemein. Das ist aber eigentlich schon ein Tipp. Nummer 3. Ich wollte das schon immer mal lesen, da halt Weltliteratur aus der Sicht eines einfachen Fischers gut erzählt und für die damalige Zeit bestimmt etwas Besonderes, habe mir mehr versprochen.
Okay. Also der Fischer, es ist jetzt nicht der alte Mann und das Meer. Das ist zwar Weltliteratur, aber da sind nicht viele Leute besoffen. Was ist?
Ich lese noch den vierten, okay?
Okay.
Echt öde. Okay. Mann fährt aufs Meer, fängt einen Fisch, macht das auch gekonnt und fährt wieder zurück. Zwischendurch Probleme mit Haien. Das war's. Ziemlich Depri die Stimmung. Ach ja, ein Junge kommt auch noch vor. Es gibt 2 kurze Gespräche. Nicht eine grandiose Zusammenfassung.
Herrlich. Ich wusste nicht, dass so viel Alkohol da im Spiel ist.
Ja, Hemingway bringt man schon. Aber ich glaube eher mit Daiquiri als mit Whisky, oder? In Verbindung.
Oh, das weiß ich nicht.
Schon viel
aber
getrunken.
In dem Roman selber wird da viel
das
gesoffen.
Weiß ich auch nicht. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob ich den überhaupt jemals gelesen habe. weiß ich nicht.
Ich habe ihn gelesen. Ich habe ihn gelesen.
Sehr, sehr dünnes Büchlein, aber ja, Weltliteratur. Genau. Und gar nicht, muss gar nicht man so den gelesen
der
haben?
Der alte Mann und das ja. Meer. Nee. Nein, ich glaube okay. nicht. Es ist so lange her. aber vielleicht ist es wirklich ein tolles Ding. Ich habe es zu Ende gelesen, auf jeden Fall.
Okay.
Das weiß ich schon, ja. Und nicht, weil es jetzt gerade damals Top 1 Bestseller war. Weißt du, weil es gerade rausgekommen war?
Nee.
Nein, ich war...
du bist zwar 10 Jahre älter als ich, aber so alt bist du nicht.
Ich glaube, so vor 20 Jahren habe ich das mal gelesen. Der alte
war
Mann.
Ja, keine Spaß.
Und ich bin gerade nicht sicher, ob ich es nicht vielleicht sogar auf Italienisch gelesen habe.
Auf Italienisch?
So als so. Übung. Weißt du, das war nicht so ganz so langes Buch, als ich Italienisch studiert habe. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Vielleicht habe ich deswegen oder ich habe es im Original auf Englisch gelesen als Übung. Keiner kann
du
das
musst
sagen.
Da so eine Liste machen. Mann, das kann ich sehr empfehlen für Menschen mit Gedächtnis und so. Ja, genau.
Ja. Ja, seit ein paar Jahren habe ich auch eine Liste, aber damals noch nicht.
Damit sind wir auch schon wieder am Ende der heutigen Folge. Das geht jetzt immer schnell. Schreibt uns gerne an liesunddas@gmail.com, was auch immer ihr schreiben möchtet. Schreibt uns Büchertipps, sprecht uns Büchertipps oder schickt uns Bilder von euren Lesezeichen.
Ey, das sind echt coole dabei.
Die waren echt toll.
Aber es sind so viele auf diesem Bild, da blickst du ja nicht durch. Eins ist so eine Königin. Bin ich sicher, ob das die Kaiserin Sissi ist da. Dann Paddington Bear ist dabei, auch ganz süß. Also das sind ein paar wirklich wahnsinnig schöne. Und vor allem so Streifen von so aus dem Automaten hier, Passbildstreifen.
Das finde ich auch total nett, die
Idee. Und ich wusste nicht, sind das Lesezeichen, weil da ja auch drei verschiedene Personen drauf sind. Also das ist nicht offensichtlich aus dem Passbildautomaten von einer Person, sondern da sind verschiedene Personen untereinander, ich glaube drei. Und das geht ja mit Passbildern.
Nee, aber ich glaube, du kannst die mit mittlerweile beim Drogeriemarkt und sowas als Pseudo-Passbildstreifen entwickeln lassen, bilde ich mir ein. Ja.
Okay. Möglicherweise hat sie das als Lesezeichen verwendet, weil sie die gerade hatte, oder ganz bewusst als Lesezeichen sich ausdrucken lassen. Ganz cool. Aber wie kann man so viele Lesezeichen haben?
Ich werde mich davon inspirieren lassen, weil ich muss ja jetzt für unsere Leselöwinnen Lesezeichen basteln. Bis Weihnachten habe ich aber zum Glück noch Zeit. Und ich brauche bitte, liebe Leselöwinnen oder falls auch noch andere dazukommen, ich brauche eure Adressen, sonst kann ich euch nichts schicken. Ganz einfach. Also schreibt mir da mal. Und wir hören uns dann einfach in 2 Wochen wieder mit ganz vielen neuen Buchtipps. Und ich bin schon gespannt, was ich bis dahin lese. Mal gucken. Ich hab schon eins, ein blaues Buch wahrscheinlich.
Ich gehe auf jeden Fall jetzt, wenn wir dann unsere Nachlese fertig haben, erstmal ein bisschen Nick Cave hören. Denn es gibt noch einige Alben, die ich zu entdecken habe.
Ich kenne von dem, glaube ich, wirklich nur 1-2 Lieder.
Aber es ist wirklich interessant. Er ist ein absoluter Weltstar. Aber kaum einer kennt viele Songs von ihm. Interessant ist es. Aber
kennst
es lohnt sich.
Kennst du den Podcast Urban Pop mit Peter Urban?
Urban.
Also da muss ich jetzt mal gucken, ob sie vielleicht über Nick Cave eine Folge gemacht haben, weil das gefällt mir nämlich total gut. Die haben gerade eine Doppelfolge gemacht über Depeche Mode und die machen ja immer ganz viel Biografisches, also wie ist die Band entstanden und dann gehen sie chronologisch vor und spielen auch immer die Musik an und das finde ich immer total interessant, weil dann praktisch das ganze musikalische und biografische Werk eines Künstlers oder einer Band aufgearbeitet wird und man danach echt vieles weiß, was man vorher nicht wusste, also von den ganz großen, aber auch von etwas Unbekannteren. Finde ich eine ganz tolle Sache. Also vielleicht haben die auch eine Nick Cave-Folge, werde ich mal gucken. Wenn nicht, sollten sie eine machen.
Ja, wenn die Songs, also von Where the Wild Roses Grow bestimmt, aber ich weiß es nicht. Ansonsten werden wir es Peter Urban sagen. Der Stimme des ESC bis
letztes Jahr.
Vorletztes Jahr, bis letztes Jahr, richtig. Dieses Jahr war ja schon einer ganz toll, den man einfach unglaublich gerne zuhört. Auch ein wahnsinnig toller Typ,
absolut.
Peter Urban. Lohnt sich auf jeden Fall, auch da in den Podcast reinzuhören.
Gehen wir jetzt in die Nachlese mit unseren Steadies.
In die Nachlese.
Hüpfen wir rüber, genau.
Macht's gut.
Tschüss.
Macht's gut, ihr Lieben. Bis in 14 Tagen mit 9 Tipps.
Ciao.